Projektionen, Kinogespräche wird präsentiert von podriders.de, das Podcast-Netzwerk.
Does that hurt, Sheriff? Come on, I thought you were an ass man.
Im August startet Promising Young Woman in den deutschen Kinos. Die britische Regisseurin Emerald Lily Fennell schickt darin Carey Mulligan auf einen Rachefeldzug gegen toxische Männlichkeit und Rape Culture. 5 Oscar-Nominierungen hat der Film erhalten und die Auszeichnung für das beste Originaldrehbuch gewonnen. Diesen baldigen Kinostart wollen wir zum Ausgangspunkt nehmen, um über Female Revenge im Kino nachzudenken. 3 Filme bilden die Diskussionsgrundlage. I Spit on Your Grave von 2010, das Remake des gleichnamigen Exploitation-Films von 1978. Dann Art of Revenge im amerikanischen MFA von 2017 und The Neon Demon von 2016. Ausgehend vom Rape and Revenge Subgenre ziehen wir die Linie von They Call Her One Eye bis in die Gegenwart. Wie ist das Verhältnis von Rape and Revenge zu Female Revenge? Wie wird das Thema männliche Gewalt und Weiblichkeit verhandelt und wie subversiv kann Rache sein? Nach der Episode zum Werk von Catherine Breillat erneut zu Gast die Filmwissenschaftlerin Lioba Schlösser. In ihrer Dissertation arbeitet sie zu Perspektiven filmischer Überwindung der bipolaren Geschlechternorm durch Rückgriff auf mythisches Potenzial. Ihre Arbeitsschwerpunkte sind das Androgyne in Film und Mythos, sind Gender Studies und Transgressionstheorien. Stürzen wir uns also in eine komplizierte Diskussion. Ja, hallo da draußen und hallo Markus und natürlich hallo Leo.
Hallo Sebastian.
Hallo ihr beiden.
Oh, hallo Leo.
Hallo Markus.
Verdammt. Ja. Okay, wir fangen nochmal an.
Ja, Markus.
Ich grüße nur Männer.
Hey.
Da sind wir ja schon mitten im Thema der heutigen Episode, nämlich Female Revenge. Also, Leo. Genau, mittendrin im Thema. Nach der durchaus fordernden Lars von Trier-Episode, bei der es ja durchaus auch zur Sache ging, haben wir ja heute wieder ein sehr anspruchsvolles und sehr kompliziertes Thema, bei dem man durchaus auch sehr behutsam vorgehen muss. Und deswegen ist, glaube ich, die erste Sache, die wir durchaus machen sollten, dass wir zurückgehen in die Filmgeschichte, zu den Anfängen dieses Genres, dieses auch mitunter sehr vielfältigen Genres. Das ist ja nicht einfach nur so stumpf, wie es manchmal erscheint. Wie gut, dass wir im Podcast einen Fachmann für dieses Terror-Kino haben. Markus.
Ein Fachmann für was eigentlich? Ja, also im Grunde, wenn wir über Female Revenge in dem Sinne sprechen, wie du es angekündigt hast gerade, Sebastian, dann müsste man sagen, dass es sich dabei um einen Teilbereich dessen handelt, was man vielleicht unter Rape Revenge Film verstehen mag. Denn streng genommen ist der Rape Revenge Film jeder Film, der als Anlass der Handlung einen Vergewaltigungsakt hat und dann einen Racheakt folgen lässt. Und dieser Racheakt muss nicht notwendigerweise von dem Opfer der Vergewaltigung ausgeführt werden. Und gerade in den 70er Jahren hat man eine ganze Reihe von Filmen, die große Auswirkungen heute noch haben, die eben nicht dieses Muster von Female Revenge verfolgen. Im Grunde ist ja die Keimzelle, wenn man das so nennen darf, Ingmar Bergmans wesentlich früherer Film Die Jungfrauenquelle, also ein Film, in dem eine junges Mädchen vergewaltigt wird und die Täter dann von den Angehörigen dieses Mädchens entlarvt werden und gerichtet werden. Und das ist im Grunde dann die Vorlage gewesen für Wes Cravens Film Last House on the Left zu Beginn der 70er Jahre, der eben wie so eine Art Warnfilm für pubertierende junge Frauen gedacht war, also quasi sich nicht mit Drogen in die Fänge von irgendwelchen dubiosen Fremden zu begeben. Und dieser Film hat dann ja auch in den 2000er Jahren ein sehr drastisches Remake nochmal erfahren von Denis Iliades, wenn ich mich richtig erinnere, der damit sein Hollywood-Debüt unternommen hat. Also alles im Grunde so Genealogien, die man eröffnen könnte. Es gibt aber auch andere Möglichkeiten, das zurückzuführen. Da wären zum Beispiel Filme wie Deliverance oder Straw Dogs. Das sind beides Filme, in denen damals ein skandalträchtiger Vergewaltigungsakt im Zentrum steht. Ja. Bei Straw Dogs ist es so, dass diese Vergewaltigung allerdings nicht nur ungesühnt bleibt, sondern auch unentdeckt bleibt, weil das Opfer schweigt. Ja? Also von daher ist das kein Female Revenge Film und natürlich ist Deliverance, beim Sterben ist jeder der Erste, von John Borman auch ein Sonderfall, weil ja hier ein übergewichtiger Mittelstandsamerikaner missbraucht wird und ein Freund rächt ihn dann, ne, mit Pfeil und Bogen. Das ist ein Survival Abenteuerfilm eigentlich. Aber diese Filme haben, glaube ich, schon einen Einfluss auf das, was in den 70er Jahren an Filmen kursierte. Und es gibt eine weitere Strömung, auf die ich hinweisen möchte, nämlich den sogenannten Rape Western. Das ist ein sehr, sagen wir mal, unbeliebtes Genre, wenn man so will. Dirty Western ist zum Beispiel ein pornografischer Westernfilm, der solche Elemente enthält. Und ein deutsches Beispiel wäre Ein langer Ritt nach Eden mit Elke Sommer, wenn ich mich richtig erinnere. Und müssen wir verifizieren allerdings. Und das sind Filme, in denen Vergewaltigungsakte eine Spirale der Gewalt auslösen, die dann im western-typischen Gewand zu Racheakten führen. Und Female Revenge tatsächlich in diesem Kontext wäre Raquel Welch in dem Film In einem Sattel mit dem Tod, Henny Calder im Original. Denn da ist es tatsächlich so, dass sie von vier Männern missbraucht wird und dann nur bekleidet mit so einem Poncho und ihren Schusswaffen und einem Hut sich auf die Jagd nach diesen Männern macht und sie allesamt natürlich tötet. Und Ernest Borgnine zum Beispiel ist einer davon. Also das ist auch ein Western, der mit erstaunlich prominenter Besetzung damals dieses sehr harte Thema durchgespielt hat. Ein Film, der, denke ich, da super wichtig geblieben ist, ist eine europäische Produktion, nämlich Thriller. A Cruel Picture, auch in Amerika bekannt als They Called Her One Eye. Dieser Film ist nochmal populär geworden im Kontext von Tarantinos Kill Bill, denn er hat einige Elemente, die dort bei der Braut gewissermaßen ja eine Rolle spielten. Unter anderem die Augenklappe, die Daryl Hannah trägt, ist davon unter anderem inspiriert, muss man sagen, weil da sind ja viele Elemente. Das ist eine schwedische Produktion, die sogar in der ungekürzten Fassung Hardcore-Elemente hat. Das wäre etwas. Und gleichzeitig ist ja, wenn wir bei Kill Bill sind, ein weiterer Film von 1973 aus Japan interessant, nämlich Lady Snowblood. Da ist allerdings Female Revenge angesagt, weil die Tochter, die quasi aus einem Vergewaltigungsakt erwächst, kann man sagen, dann die Vergewaltiger stellt und richtet im Namen ihrer verstorbenen Mutter. Also all solche Filme zeigen, dass wir in den 70er Jahren eine Riesentendenz dieser Art hatten. Und das lässt sich vermutlich erklären, weil in dieser Zeit die Filmzensur immer lockerer wurde und man einfach die Möglichkeit hatte, solche Tabus dann auch wirklich hinter sich zu lassen und auch buchstäblich zu brechen. Es gibt dann zum Beispiel in den 80er Jahren eine Tendenz, die man mit dem Selbstjustizfilm dann koppelte. Also eine Frau sieht rot, Lipstick im Original ist einer davon. Auch der vierte Dirty Harry-Film, Dirty Harry kehrt zurück, heißt er auf Deutsch, ist ein Film, wo Sondra Locke ein Racheengel ist, die vergewaltigt wurde und sich rächt. Und natürlich Abel Ferraras noch quasi als Underground-Film produzierter Die Frau mit der 45er Magnum, Miss 45. Ist ein ikonischer Kultfilm geworden und mit dem habe ich mich ja selbst auch intensivst beschäftigt. Was könnte man noch nennen? Also es gibt im Blaxploitation-Cinema gibt es natürlich Foxy Brown und auch immer wieder andere Filme aus dem schwarzen Exploitation, also Blaxploitation-Film in Amerika, in denen Vergewaltigungsszenen vorkommen, die dann mehr oder weniger zu Selbstjustiz oder Racheakten führen, oft aber nur als ein weiterer Subtext unter anderem, also nicht notwendigerweise als Haupthandlung. Einer der ikonischen Filme ist I Spit on Your Grave von 1978. Das ist natürlich ein Film, den wir jetzt auch nochmal in Erinnerung rufen müssen, weil wir ja die Neuverfilmung verfilmen. Camille Keaton, ja, verwandt mit Buster Keaton tatsächlich, spielt in dem Original die Hauptrolle. Und auch dieser Film ist äußerst drastisch und hat eine lange Zensurgeschichte. Das Besondere an I Spit on Your Grave ist, der übrigens auch Day of the Woman hieß, das wäre ein wunderbarer Titel für unseren Podcast heute, dieser Film hat in der Rache, die vom Opfer selbst durchgeführt wird, tatsächlich eine starke Sexualisierung, also die Kastration zum Beispiel eines der Täter in der Badewanne. Und dieses sexualisierte Racheakt ist etwas, was in den neueren Filmen, vor allem in den Neuverfilmungen von I Spit on Your Grave, und davon gibt es ja mehrere mittlerweile, auch ein ganzer Franchise basiert darauf, da ist diese sexualisierte Gewalt als Rachegewalt durchaus wichtig. Also es lassen sich unheimlich viele nennen. In den 80er Jahren war Extremities mit Farrah Fawcett zum Beispiel einer dieser Filme, der basierte sogar auf einem Theaterstück, wenn ich mich richtig erinnere. Und dann haben wir im Grunde so ein Wiederaufleben dieser Tendenzen in der DVD- und Blu-ray-Sammelkultur, wo eben Mail-Orders, die sich auf hartes Splatter-Kino und also so drastisch transgressive Dinge konzentrierten, auch so eine Nachfrage generierten. Und da kommen weiterhin Sachen aus Japan wie All Night Long, das ist auch eine ganze Serie, ne? Und aus Frankreich Baisemoir zum Beispiel über den Rachetrip von zwei Frauen, also Bonnie und Clyde Vorbild im Grunde, die dann auf eine sexualisierte Weise so eine Art Counter-Rape-Tour machen. Das finde ich auch wichtig, also Revenge-Rape oder Counter-Rape, das sind diese hochgradig sexualisierten Racheakte, über die wir noch sprechen können. Und vielleicht aus dem ganz neuen Kino ist The Nightingale ein Film, den man sehr in Erinnerung rufen sollte, ein australischer Film über eine Frau, die ihre Familie verliert und gewaltsam natürlich und dann die Schuldigen zusammen mit einem indigenen Mann in Australien dann jagt und auch tötet. Also wir haben das als eine Tradition quer durch verschiedene Genre-Traditionen, durch verschiedene nationale Kinematografien und in verschiedenen Spielarten. Und wir werden uns heute damit beschäftigen, ob diese Female-Revenge-Variante davon eine Art feministisches Potenzial, ein Empowerment-Potenzial birgt, das diese Filme durchaus auch interessanter erscheinen lässt, als sie in der Vorurteilsstruktur in der öffentlichen Filmwahrnehmung zunächst erscheinen.
Es ist das ja jede Menge. Also beim Blick zurück merkt man, wie häufig dieses Thema, wie häufig Vergewaltigung eben als Ausgangspunkt für so eine Handlung genommen wird. Warum denn ausgerechnet die Vergewaltigung? Man könnte ja auch jede andere Form von Gewalt, von Trauma benutzen, um ähnliche Geschichten oder dieselben Geschichten zu erzählen?
Ich denke, dass der Akt der Vergewaltigung ein sehr komplexer Akt von Gewaltanwendung ist, weil er mit vielem gekoppelt ist, mit Grenzüberschreitungen, mit Entwürdigung, mit einer enormen Fallhöhe. Es geht ja wirklich um Schändung, und Schändung ist ein kulturelles Konzept, das auch die Reinheit mitdenkt. Also quasi die Reinheit wird beschmutzt und geschändet. Das ist ein kulturelles Konzept, was da mitschwingt. Also quasi eine Steigerung der Drastik von Gewalt bis zu einem Punkt, der für niemanden mehr zu verleugnen ist. Also ich denke, dass ist diese Qualität, weil die meisten Leute werden auch sehr stark emotionalisiert durch diese Szenen. Auch wenn man natürlich direkt sagen muss, die Vergewaltigungsszene im Film ist genauso eine filmische Simulation wie der Shootout oder andere Gewaltakte. Aber man kann sich dem möglicherweise weniger entziehen, weil es viel privater und persönlicher wird, weil es die sexuelle Dimension mitdenkt.
Ja, ja, alles das. Ich musste auch dran denken, Vergewaltigung ist ja auch was sich speziell, also jetzt aus gendertheoretischer Sicht, was sich speziell auf das Geschlecht bezieht oder mit dem Geschlecht beschäftigt. Also es ist ja auch meistens so, dass Männer, meistens mehrere, eine Frau vergewaltigen. Es könnte ja auch theoretisch anders sein. Das sehen wir aber so gut wie nie, zumindest in diesem Genre nicht. Da ist es immer so, dass eine Gruppe von Männern eine einzelne Frau meistens auch vergewaltigt und dass sich dann natürlich die Dynamik am Ende umdreht und die einzelne Frau in der Lage ist, diese Gruppe von Männern im Alleingang irgendwie an denen Rache zu nehmen. Und aus dieser Sicht ist das auch total interessant, weil Vergewaltigung ja auch gerade an Frauen, ja, oder an jedem, das ist nicht geschlechtsgebunden, aber vor allen Dingen in bestimmten Kulturen auch an Frauen, einen sozialen Fall, also die soziale Fallhöhe ist sehr, sehr hoch. Wenn ich vergewaltigt wurde, das greifen ja auch einige Filme auf, dieses Ding, du darfst darüber nicht reden. Wenn du darüber redest, dann bist du nicht nur das Opfer, sondern dann wird man dich nicht mehr ernst nehmen, dann bist du irgendwie die Schlampe, dann bist du es am Ende noch selber schuld. Also das hat einen sozialen Aspekt. Und der ist wahnsinnig wichtig aus gendertheoretischer Sicht, würde ich sagen, weil kein anderer Gewaltakt so sehr mit dem sozialen Status oder mit sozialer Anerkennung oder mit Selbstanerkennung zusammenhängt wie die Vergewaltigung an einer Frau tatsächlich.
Was ja nun ganz häufig der Kritikpunkt ist, dass diese Vergewaltigung in vielen Filmen einen Transformationsprozess auslöst, also eine Art Empowerment überhaupt in Gang setzt. Ein Beispiel wäre der von uns ja noch zu diskutierende Spit on Your Grave, wo die Schriftstellerin, die vergewaltigt wird, am Ende wie ein Racheengel, eine Kampfmaschine aus dem Wald emporsteigt. Wie geht man damit um? Weil man könnte ja sagen, dass dieses Trauma eigentlich ein absolut zerstörerisches Trauma ist, das nichts, aber auch rein gar nichts mit Empowerment zu tun hat.
Also ich denke, man muss sich im Grunde die Beispiele sehr genau ansehen, und die sind dann durchaus unterschiedlich. Deswegen, wir haben ja jetzt ausgeschlossen Filme, in denen die Rache von jemand anderem verübt wird, denn da geht es ja um eine totale Machtlosigkeit der Opfer, ne? Also speziell der Prozess, in dem immer wieder diese Mädchen in das letzte Haus links, alt und neu, gedemütigt, misshandelt und vergewaltigt werden, und was dann ja zum Tod und teilweise auch zum Freitod bei der einen Protagonistin führt, das sind im Grunde ja Mechanismen, die dieses Potenzial nicht haben. Bei I Spit on Your Grave ist es tatsächlich so, dass hier die sexuelle Erniedrigung und Misshandlung etwas freisetzt. Aber das wird in der Neuverfilmung tatsächlich auch ein bisschen überhöht, fast mystisch verklärt, indem sie ja wie eine wiederkehrende Tote dann zurückkehrt. Ja, also sie stirbt wirklich. Also ob das jetzt physisch ist oder symbolisch, lässt der Film weitgehend offen. Das ist im Original von 1978 mit Camille Keaton nicht ganz so mystisch, aber es ist in dem in der Neuverfilmung extrem wie so eine Art Horrorfilm eigentlich auch inszeniert.
Da sind wir ja jetzt schon angekommen bei I Spit on Your Grave und wir werden die Fragen, die wir jetzt entfalten, enger an die Filme knüpfen. Ich stelle jetzt mal den Film kurz vor. Die Handlung ist ja relativ simpel. Ganz kurz zu den Rahmendaten. Also, I Spit on Your Grave ist ein Film aus dem Jahre 2010, gedreht von Stephen R. Monroe, in der Hauptrolle Sarah Butler. Der Film erzählt die Geschichte einer jungen Schriftstellerin, Jennifer Hills, die sich eine einsame Blockhütte im Wald mietet. Sie will dort ihr Buch zu Ende schreiben und der Film beginnt schon mit so einer Backwood-Atmosphäre, also Hinterwäldler, die eine Tankstelle betreiben, auf die trifft sie und zieht auch den Ärger auf sich, weil sie den Anführer dieser Männergruppe, die sehr dümmlich dargestellt wird, abblitzen lässt. Und in der Hütte später wird sie dann eben von dieser Gruppe überfallen, dann auch vergewaltigt. Und als sie Hilfe holen will, trifft sie auf den Sheriff, der sich als der übelste der Vergewaltiger herausstellt und der Kreisel der Gewalt dreht sich noch schneller. Sie kann sich retten, wobei man das erst gar nicht weiß. Sie lässt sich in den Fluss fallen. Die Peiniger glauben, dass sie das nicht überleben wird, suchen aber nach ihrer Leiche und irgendwann taucht sie dann wie eine Untote im Wald auf und wird jeden einzelnen ihrer Peiniger zur Strecke bringen. Auf eine sehr, sehr blutige Art und Weise. Jede dieser Handlungen, jede dieser Tötungsarten ist engstens mit sexueller Gewalt verknüpft, was den Film auch sehr, sehr unerträglich macht. Also der ist auf jeden Fall nichts für zarte Gemüter.
Ich finde, dass bei dieser Neuverfilmung gibt es einen wesentlichen Unterschied. Das ist die Medialisierung der Tat. Der eine Täter filmt das Ganze mit. Und mir scheint das im Grunde schon im Original sehr wichtig zu sein. Das haben wir aber auch in ganz frühen Filmen wie Thriller und so weiter, dass eben die Protagonistin überdurchschnittlich schön ist. Ne? Also Sarah Butler, die Darstellerin in dem Remake, ist quasi ein Inbegriff einer amerikanischen Glamour-Schauspielerin, kann man sagen. Also die wirklich normativ schön erscheint. Und sie wird vorher sehr stark sexualisiert. Also das Publikum, ich sage das geschlechtsneutral, soll sie begehren oder als sexuell begehrenswert wahrnehmen. Und das führt automatisch zu einer Form der Sexualisierung während der Tat. Also während dieser wiederholten Vergewaltigungen auch. Das ist ja ein ganzer Prozess von Vergewaltigung. Und das wird zusätzlich eben mit dieser medialen Aufzeichnung noch reflektiert, weil gewissermaßen so eine Art Snuff-Torture-Rape-Video davon erstellt wird, das dann irgendwann wahrscheinlich noch im Internet landen soll und so weiter. Also das sind alles im Grunde Teile einer Rape-Culture, die auch medial aufgearbeitet wird in diesem Fall. Und deswegen ist es so, dass der Film es schafft, eine noch größere Fallhöhe zu erzeugen, die dann nach dieser mystischen Überhöhung, also die wiederkehrende von den Toten, also die, ne, wo das unklar bleibt, verlangt und nach einer hochgradig sexuellen Payoff-Aufladung der Racheakte.
Ja,
und
absolut.
Die also wirklich ja alles auffahren. Ja, also quasi alle Körperteile sind potenziell angreifbar dann für sie und auch missbrauchbar in diesem Sinne, der durchaus auch sexuell ist. Also bis hin zur analen Penetration mit einem Gewehrlauf.
Ich finde das ganz interessant, dass du das angesprochen hast. Ich musste jetzt an das Remake denken, weil da gab es die Kamera ja nicht. Der Stanley hat im Original denken. Da gab es die Kamera nicht. Der Stanley hat im Remake diese Kamera. Und wie du sagst, das hat mich auch total an dieses Rape-Culture-Moment erinnert. Aber dann habe ich mich gefragt, wie war denn das im Original? Weil da habe ich das so in Erinnerung oder so erlebt, dass es eine viel stärkere Gruppendynamik gab und dass diese Männer sich so gegenseitig hochschaukeln und sich so anfeuern. Was in dem Remake ist das nicht so ganz der Fall. Und ich hatte das Gefühl, dass die Kamera das so ein bisschen ersetzt. Also das ist das moderne Moment dieser Rape-Culture. Also das passiert nicht mehr durch das Hochschaukeln in der Gruppe, so untereinander im Freundeskreis oder was auch immer, sondern das passiert jetzt durch das Hochschaukeln über die Medien. Also wie du richtig gesagt hast, das stellt man dann ins Internet und dann schaukelt sich die ganze Welt gefühlt daran hoch. Und es bleibt nicht mehr so in diesem kleinen, in diesem Freundeskreis oder in dieser Clique, sondern wird halt quasi global verhandelt. So habe ich das empfunden. Mhm.
Naja, es gibt ja schon gruppendynamische Momente in Bezug auf den Außenseiter, der auch ein bisschen geistig zurückgeblieben ist, der ja auch von den männlichen Protagonisten dann zur Vergewaltigung aufgefordert wird. Zudem gibt es den Sheriff. Und da kommt so ein Generationenkonflikt auf. Während die einen die Tat filmen, fordert der Sheriff ja auf, dieses Video, somit die symbolische Wiederholung der Tat zu zerstören. Natürlich, weil er keine Beweismittel haben will, aber ihm geht es überhaupt nicht darum, es aufzunehmen. Da kommen, glaube ich, zwei Täterschaften zusammen. Des Weiteren finde ich interessant, dass mit der Kamera sich natürlich die Perspektive auf den Zuschauer und die Zuschauerinnen erweitert. Sie lässt ja dem einen Täter, der die Kamera bedient hat, die Augen von Krähen aushacken und sagt zu ihm, du siehst doch gerne zu, und filmt ihn dabei und sagt, jetzt kannst du dir selbst zuschauen. Und mir scheint es so, dass der Film an uns Zuschauer die Frage stellt, warum schaust du dir das an? Und diese ganze Dimension der digitalen Welt, der Internetpornografie und der Snuff-Gewaltbilder, mit denen man durchaus konfrontiert sein kann, strukturell hier hineinholt in den Film und den Blick der Zuschauer bereits in den Film mit aufnimmt und hinterfragt, kritisch hinterfragt.
Also ich finde, dass du da, also ich muss erstmal zugeben, ja, je länger ich drüber nachdenke, umso komplexer scheint mir das auch konzipiert in diesem Film. Ich muss auch übrigens sagen, ungeachtet der Fortsetzungen, die ja eher umstritten sind, auch zu Recht umstritten, speziell der zweite Teil, ist es so, dass ich diesen ersten Film immer als relativ gelungen empfunden habe auf seine Weise, obwohl er so drastisch bemüht ist, also Grenzen zu überschreiten, auch Geschmacksgrenzen natürlich zu überschreiten und auch sehr drastisch ist in seiner Darstellung. Also er ist sehr explizit in seiner Darstellung. Und gleichzeitig hatte ich aber auch immer das Gefühl, dass er in dieser haltlosen Sexualisierung auch während der Tat das schon an das Publikum zurückgibt und sehr offensiv fragt, ja, so, was macht ihr jetzt damit? Ja, und das spielt überhaupt keine Rolle, ob ich den Film jetzt biologisch als Mann, Frau oder sonst wie sehe, sondern es ist die Tatsache, dass ich das bezeuge, ist schon eine Komplizenschaft, die der Film hinterfragen kann. Oder zumindest diese Frage stellt er auf stilistische Weise. Und deswegen würde es mich nicht wundern, dass tatsächlich auch dieser systemische Aspekt etwas ist, was hier durchaus auch bewusst eingebaut wurde. Also weil er ist voller Fallen, darauf will ich hinaus. Der Film hat Fallen, die uns eine letzte Form der Befriedigung, der Katharsis durch dieses Geschehen verweigern. Das ist bei dem Originalfilm 1978 1973 noch relativ geradlinig. Also Leo, du hast vollkommen recht, dass diese Gruppendynamik ist im Zentrum. Es geht ja darum, dass auch diese eine Zögernde überzeugt werden muss und auch zum Täter gemacht wird und so weiter. Und sie geht mit dem ja auch nochmal anders um und so weiter. Das ist im Remake tatsächlich eine andere Struktur, die viel systemischer ist, die einen Generationenkonflikt mit sich trägt tatsächlich, wie Sebastian das gerade erwähnte, und was aber auch auf der filmischen inszenierten Ebene reflektiert wird. Und das finde ich doch recht beachtlich, wenn ich drüber nachdenke so.
Nun hat man es aber bei Spit on Your Grave schon mit sehr dümmlichen Tätern zu tun. Also während bei anderen Filmen die strukturelle Gewalt dann doch noch mehr im Fokus steht, weil auch die Täter keine von vornherein bösen Täter sind, sondern Durchschnittsmenschen, Durchschnittsmänner, die eigentlich teilweise ganz nett erscheinen und dann erst übergriffig werden. Also wir werden darauf bei Art of Revenge stoßen. Hat man es bei I Spit on Your Grave ja wirklich mit Klischeefiguren zu tun, die von Anfang an als Idioten und als brutale Männer gezeichnet sind, sodass das fast schon wieder so eine Art Ausnahmefall ist. Man hat ja den Eindruck, die können auch nur in dieser Kleinstadt existieren. In jeder anderen Stadt würde man die wahrscheinlich sofort irgendwie für bekloppt erklären. Also keiner würde die ernst nehmen. Aber innerhalb dieses Kosmos haben sie natürlich eine bestimmte Hierarchie. Also die Frage, die sich natürlich immer stellt, ist auch, wer sind die Täter und wie werden die Täter jeweils in diesen Filmen gezeichnet? Und da würde ich schon sagen, hat I Spit on Your Grave auch durch diesen Genrezuschnitt natürlich ein paar Schwächen.
Ich will vielleicht auch noch mal in der Filmgeschichte einen Blick zurückwerfen, ganz kurz. Sowohl in Thriller, der ja um die Zwangsprostituierung einer Frau geht, die interessanterweise auch noch stumm ist und dann ein Auge noch als Strafe ja genommen bekommt, bevor sie sich dann irgendwann tatsächlich rächt, als das Maß endgültig voll ist. Da haben wir eine systemische Gewalt, weil es eine Zwangsprostitutionssituation ist. Wir haben einen Zuhälter, wir haben eine Machtfigur, und der ja selbst sich gar nicht daran verlustiert, sondern der eigentlich diese Form der Machtausübung vor allem genießt. Und es gibt einen Film wie Open Season Jagdzeit von Peter Collinson, in dem quasi so College-Freunde, die hochgradig privilegiert und reich sind, in den Wald fahren, ein Pärchen oder junge Leute entführen, die erst sexuell missbrauchen und dann als menschliches Jagdwild benutzen. Und da haben wir bereits diese privilegierte, vom System privilegierte Situation der Täter, die nicht bestraft werden. Das wird im Film auch thematisiert, denn der die Rache ausübt, ist der Vater eines früheren Opfers, das aber nie zu einer Bestrafung, also dieses Verbrechen, das nie zu einer Bestrafung führte ursprünglich. Und in Miss 45, übrigens auch ein Film über eine Stumme, das ist ein hochgradig metaphorisch aufgeladenes Motiv, also das stumme weibliche Opfer, das dem die Stimme sowieso geraubt ist. Da ist es auch so, dass sie am Schluss hier amok läuft auf einer Party von ihrem Vorgesetzten, der sie vorher immer wieder mit quasi sexuellen Avancen belästigte. Und dann ist das bei Miss 45, also die Frau mit der 45er, ist das ein bisschen trickier, weil da eben mit Gender-Stereotypen gespielt wird, indem es auf einer Karnevals- oder Halloween-Feier ja eigentlich ist, wo dann auch Männer als Frauen verkleidet sind und die sonst eigentlich als Machos eher auffallen und so weiter. Also es ist schon auffällig, wie systemkritisch und tricky diese Filme sich ihren Themen nähern. Also das ist, glaube ich, das Klischee ist eher, dass es um krude Exploitation geht, um sexuelle Ausbeutungsmotive im Film. Aber wenn man die Filme sich genauer anguckt, was ja leider nicht so häufig mit Filmen passiert, und gerade wenn es eben im Exploitation-Bereich ist, wenn man sie sich genauer ansieht, wird das klar. Das sind zum Teil hochgradig systemkritische Filme.
Also gerade das Ende von Miss 45 finde ich immer faszinierend, wie hier Ebenen zusammengeschoben werden. Da ist ja nicht nur diese Gender-Frage, also diese Fluidität, Man hat gleichzeitig noch sie als Nonne verkleidet.
Ja, klar.
Extrem sexuell aufgeladenes Bild. Da gibt es eine ganze Fetischwelt darum. Gleichzeitig wird natürlich das Klischeebild der Heiligen und der Hure aufgerufen. Und dann kommt noch dazu, dass sie ja von einer Frau zur Strecke gebracht wird. Sie wird von hinten mit einem großen Messer erstochen. Und in dem Moment findet sie ihre Stimme wieder und flüstert ein anklagendes Sister. Das heißt, die Frauen spielen auch eine Rolle in der Aufrechterhaltung dieser Strukturen, dieser misogynen Strukturen oder der Rape-Culture. Frauen können genauso über Frauen richten und sie hinrichten. Und das bringt der Film dann am Ende auf einer sehr überhöhten Weise doch zum Ausdruck.
Es gibt ja auch, also auch in solchen Filmen, aber auch generell dieses Motiv der Sisterhood, was ich da so ein bisschen vielleicht vermuten würde, also wo es darum geht, dass die Frau irgendeine andere Frau, sei es als Komplizin, sei es als Geliebte, sei es als Schwester, sei es als Mutter in irgendeiner weiblichen Rolle unterstützend findet oder sich dazu holt oder dass die von irgendwoher auftaucht und dass die dann quasi ja als Sisters diesen Weg beschreiten eben zusammen. Und ich glaube, das ist ein kleines bisschen das.
Also eine Art subversiver Komplizinnenschaft, könnte man das
genau,
so sagen?
Genau das, ja. Und oft halt auch sexuell natürlich. Also in The Neon Demon deutet das ja so ein ganz kleines bisschen an mit dieser Maskenbildnerin, wo sich dann aber die Protagonistin nicht drauf einlässt, weil sie kein Interesse hat. Aber das ist ja diese Idee, dass halt weibliche Sexualität vielleicht sogar, ich möchte jetzt nicht sagen bedroht, aber männlicher Sexualität durchaus doch auch Konkurrenz macht. Und warum dann nicht auch im Bereich von Gewalt? Warum muss man das trennen? Also man kann das zusammendenken.
When cruelty knows no bounds, when evil knows no limits, revenge strikes with its most frightening power. They called her One Eye.
Bereits bei They Call Her One Eye gibt es ja diese kathartische finale Rache. Die wird ja als eine Befreiung erlebt. Auch bei I Spit in Your Grave. Als sie ihre Rache vollendet hat und alle Peiniger ermordet sind, lächelt sie in die Kamera. Ein Bild, das es übrigens auch bei The Revenge, dem Film von 2017, gibt, wo die Protagonistin dann am Pool steht und die vierte Wand durchbricht, also sich umdreht und sehr, sehr bewusst den Zuschauer anblickt. In einer Mischung aus Lächeln und einem fragenden, anklagenden Lächeln. Warum wird diese Rache eigentlich immer als ein kathartischer Moment inszeniert? Ist es nicht auch eventuell als ein Weiterdrehen der Gewaltspirale zu interpretieren?
Also ich glaube, auch da gibt es eine relativ lange Tradition. Denn was wir jetzt zum Beispiel nicht, also auch wieder im Exploitation-Film der 70er Jahre, man findet da quasi alle diese Modelle schon. Es gibt dort einen Film, der heißt Rape Squad, über eine Gruppe von Frauen, die alle quasi sexuelle Gewalt erlebt haben und sich zusammentun, um dann potenzielle Vergewaltiger zu jagen. Also ein Film von 1974. Und all diese Filme haben immer wieder den Payoff, also quasi die Komplizenschaft mit dem Publikum, das befriedigt werden will, indem es quasi diese möglichst blutige, drastische Rache bekommt, aber gleichzeitig auch immer das Bewusstsein zurückgegeben bekommt, dass es das ja auch sehen will und dass es ja auch sich identifizieren möchte damit. Und ich denke, das ist in den neueren Filmen auf eine postmoderne Weise metareflexiv gewendet. Also der Film Revenge, ich habe den tatsächlich heute auch noch mal gesehen, der ist ja auf im Stream ganz gut erhältlich. Der ist ja sehr verspielt. Also das ist ein Film, der ja seine tatsächliche Härte in den Bildern wieder zurücknimmt durch diese postmoderne Verspieltheit. Das hatte ich jetzt bei I Spit on Your Grave zum Beispiel nicht das Gefühl, dass der auch nur irgendwas ironisch meint. Das hat ja auch dazu geführt, dass gerade I Spit on Your Grave, das Remake, harsch kritisiert wurde und auch beschlagnahmt ist in Deutschland wegen Gewaltpornografie. Weil der nämlich genau diesen, ja, dieses Lächeln in die Kamera nicht so signifiziert, wie das in einem Film wie Revenge ist, der dann einfach ungekürzt problemlos verfügbar ist.
Ich möchte noch mal kurz auf Revenge eingehen, weil du noch mal so hervorgehoben hast, dass der so poppig ist. Und deswegen wird der Film ja ganz häufig auch kritisiert. Ich finde, dass dem Film durchaus in seinen Setpieces etwas gelingt, nämlich auch eine Umkehrung bestimmter Klischees und auch eine Umkehrung der Blickregime. Am Ende die Szene, wo sie ihren Vergewaltiger stellt. Er ist nackt, nur mit einer Schrotflinte bekleidet und wirkt verletzlich, wird von der Kamera auch sexualisiert, als er dann am Pool steht. Da finde ich schon, gelingt dem Film ein subversiver Akt. Ob der Film in Gänze gelungen ist, darüber kann man ja streiten, aber es ist auf jeden Fall ein interessanter Beitrag.
Mich hat der Film total erinnert an Fair Game, also von 86, diesen Exploitation-Film. Zum einen wegen des Settings, glaube ich, einfach, weil Wüste und so. Und zum anderen wegen dieser Idee von, ja, Fair Game, Freiwild. Also diese Frau ist Freiwild und wird auch offenkundig so behandelt. Und dann dreht sich das aber um. Und das macht Fair Game ja super extrem. Also der dreht das total extrem um. Wobei da hat die Dame ja auch das Glück, dass die Männer nicht so ganz helle sind. Und kann die dann relativ einfach, ja, wer weiß, kann die relativ einfach dann ja, erledigen, ohne große Probleme. Das haben wir in Revenge jetzt nicht. Aber trotzdem von der Motivik hat mich der Film da total dran erinnert, also auch von der Art der Inszenierung
her. Ja. Fair Game ist ja tatsächlich wiederentdeckt. Du bist ja an der Wiederentdeckung auch beteiligt gewesen vom Label Camera Obscura, die den Film für den deutschen Markt überhaupt wirklich wieder zugänglich gemacht haben. Aber in der Tat, also das sind Dinge, dieses Wüstensetting, das Outback-Setting, das ist überhaupt ein Thema, was im australischen Kino ja und Nightingale ist ein weiterer Film, den ich ja schon erwähnte, was da eine wichtige Rolle spielt, weil in der Wüste hört dich niemand schreien. Und das ist tatsächlich ein Angstmoment. Und die ganze Reihe Wolf Creek spielt natürlich auch damit. Und im Grunde ist das ja auch ein Missbrauchstäter, ein Serienmörder und ein Missbrauchstäter, ganz klar. Und da denke ich, dass das wirklich wieder eine eigene Tradition mit begründet hat. Ne? Das ist also ein super Hinweis, natürlich. Und aber Revenge ist wirklich ein Film, der das so total künstlich macht, wo sie mit dem Hubschrauber einfliegen, wo alles total designt ist, wo sie wirklich, sie ist durchpenetriert durch einen Baum, auf dem sie dann irgendwie aufgespießt ist und rettet sich davon auf eine wirklich unglaubwürdige Weise, wenn man das jetzt realistisch messen wollte. Und das sind alles Dinge, die andere Spielregeln aufsetzen, als zum Beispiel so krude kleine Filme wie Baisemoir, der tatsächlich als einer der wenigen dieser Rape-Revenge-Filme pornografische Details so einbaut, dass man sich nicht fragt, was soll das jetzt hier? Denn They Called Her One Eye Thriller ist ja eine schwedische Produktion, in der pornografische Inserts vorkommen, die man aber genauso gut rausschneiden könnte und der Film wäre dadurch nicht weniger drastisch, weil die Drastik nicht auf der Pornografie basiert. Und bei Baisemoir ist es tatsächlich so, dass man während einer Vergewaltigung das auf eine Weise sieht, die sonst klischeehaft im Hardcore-Clip vorkommt. Und das Ganze ist ja auch mit Darstellerinnen aus der Hardcore-Szene. Karen Bach ist ja die tragisch früh ja auch verstorbene Darstellerin in Baisemoir. Ist damit auch durchgespielt. Und das ist, ja, also das kann man durchaus sehr unterschiedlich machen. Und das hat einen sehr unterschiedlichen Effekt, finde ich auch.
Also bei der Sichtung von They Call Her One Eye, also Thriller, war ich durchaus irritiert von diesen Szenen. die wirken irgendwie nicht ganz stimmig. Gleichzeitig habe ich versucht, das einfach auch zu reflektieren und die Zeit zu reflektieren, in der der Film entstanden ist, und mich gefragt, ob das nicht auch als ein Versuch einer Provokation, dass das, was verdrängt wird, der Blick auch auf den Akt selbst ins Bild gezogen werden sollte. Allgemeiner gefragt, was ist denn eigentlich die Intention, das Kalkül dahinter, explizite Bilder, pornografische Bilder zu zeigen?
Naja, die Bilder sind ja schon unterschiedlich. In Thriller ist es wirklich so, dass man das Gefühl hat, das sind einfach Inserts aus irgendeinem pornografischen Film. Die haben keine, sie transportieren keine Gewalt an sich, sondern sie transportieren nur explizite Genitaldarstellung. Bei Baisemoir ist es wirklich so, dass die explizite Darstellung während der sexuellen Gewalt auch sexuell gewalttätig wirkt. Und das ist eigentlich der Unterschied. Also es ist nicht austauschbar. Denn in den 70er Jahren hat man häufig Filme für Exportversionen, auch aus Italien vor allem, mit Hardcore-Szenen gepimpt gewissermaßen. Aber also die dann optional reingeschnitten werden konnten, und die waren fast immer mit anderen Darstellern gedreht und die waren fast immer völlig willkürlich. Also man wollte damit einfach nur ein bisschen Publikumsinteresse in andere Richtung noch binden. Also Sinn macht das in einem Film wie Baisemoir, weil der wirklich als eine radikal feministische Antwort, eine Rachefantasie, eine Female Revenge Fantasy, um in der Logik unseres Themas zu bleiben, konzipiert ist von Virginie Despentes und Coralie Trinty. Und es ist ein politischer Film. Also da ist die sexualisierte Gewalt auch politisch gemeint.
Also wenn ich dich richtig verstehe, dann ist dein Argument, dass es sich bei Baisemoir um eine spezifische Form handelt, eine filmische Form, die diese Gewalt als eine Gewalt erscheinen lässt. Also den sexuellen Akt, die Darstellung des sexuellen Aktes gewalttätig werden lässt. Das kann ich super gut nachvollziehen. Ich frage mich nur, wie der andere Teil des Arguments genauer funktioniert, zu sagen, dass dieser Film ein radikal feministischer Film ist und deswegen auch die Darstellung von sexuell aufgeladenen Bildern, von Hardcore-Bildern, von pornografischen Bildern auch subversiv ist in einem feministischen Sinne. Weil man könnte ja auch sagen, dort wird etwas ausgestellt, etwas zur Schau gestellt. Das sind ja auch Kritiken, die sich durchaus finden lassen. Also deswegen nochmal tiefer nachgefragt, was ist diese spezifische feministische Argumentation zu sagen, es muss doch gezeigt werden, es muss explizit gemacht werden. Warum genügt die Andeutung dessen nicht?
Ja, also es ist eine sehr gute Frage. Also das radikal-feministische Argument, was jetzt nicht zwingend meins ist, aber das wäre jetzt, das ist die Sichtbarmachung, weil das weibliche Geschlecht ist ja per se nicht sichtbar. Es gibt keine weibliche Erektion, es gibt selten eine Ejakulation, das haben wir alles nicht, das sieht man nicht. Weibliche Erregung ist so gut wie nicht sichtbar, gibt es zumindest ein Vorurteil, das sich noch nicht ganz widerlegt hat anscheinend. Und das ist die radikale Sichtbarmachung, und somit ist das ja auch ein Stück weit eine Aneignung oder eine Zurückeroberung des weiblichen Geschlechts, das anscheinend über die Jahrhunderte verloren gegangen ist. Und das holt man sich damit ganz, ganz radikal zurück. Also das wäre ein Ansatz, warum es Sinn macht, das zu zeigen. Natürlich erklärt das jetzt nicht, warum man das dann zwingen muss oder dass man das gut finden muss. Aber das ist durchaus eine Art, diese Idee fruchtbar zu machen, dass man sagt, ja, wir sehen das ja sowieso schon nicht, also muss man das so radikal zeigen, und auch die Gewalt daran muss man so radikal zeigen, wenn man schon im Film in so einem geschützten Raum dazu gezwungen wird oder in der Lage ist, das zu sehen, dann muss man das auch ganz radikal sehen, weil alles andere wäre eine Beschönigung und alles andere würde wieder dahin gehen, dass die weibliche Sexualität eigentlich verschwiegen wird und eigentlich die Leerstelle bleibt. Und davon möchten wir ja vielleicht auch mal weg.
Man könnte das Ganze noch ein bisschen mehr zuspitzen, indem man sich in die Perspektive der misogynen Narration, des misogynen Narrativs hineinbegibt, das ja gebrochen werden soll von solchen Filmen, so zumindest ja die These, indem auch das, was sonst aus dem Blick gehalten werden soll, als das die Ordnung konstruierende Äußere, eindringt in eine komplexe Ordnung der Bilder, die widerstrebende Affekte auslösen, die unangenehm werden und uns mit etwas konfrontieren oder vielmehr die Struktur mit etwas konfrontieren, was sie eigentlich versucht auszublenden und immer auch in so einem Entweder-Oder ausagiert. Es gibt nämlich dieses Narrativ des Begehrens natürlich. Mit der Frau wird ja geschlafen. Das heißt, es gibt auch ein Begehren gegenüber dem Geschlecht. Und gleichzeitig gibt es diese auftauchenden Mythen und Konstruktionen des Andersartigkeiten, des Gefährlichen und des Ekligen, des Weiblichen. Die Vagina als Zeichen der überbordenden, alles verschlingenden Sexualität. Die Vagina dentata, der Mythos der Vagina dentata, der fleischfressenden Vagina, steht dafür stellvertretend. Und der Ekel vor den Ausscheidungen, also vor den Flüssigkeiten, vor der Menstruation, vor dem Geruch der Vagina, das spielt, glaube ich, in diesen Bildern, oder es ist ein Kalkül dieser Bilder. Das Anziehende, die Pornografie, das Obszöne zu vermischen mit dem Abstoßenden der Gewalt. Und insofern hat natürlich Markus recht, wenn er auf die Form verweist und sagt, es ist natürlich wichtig, in welcher Form die Bilder dort dann hineinbrechen. Macht das Sinn?
Ja. Ich denke schon, dass das Sinn macht. Und ich glaube, da sind wir wieder ein bisschen an dem Punkt, den Markus am Anfang angesprochen hat, nämlich das Unreine. Also dieses, warum finden wir oder warum wird das als eklig definiert oder als etwas Abstoßendes? Das ist die Idee von Unreinheit, auch durch Blut oder durch diverse Körperflüssigkeiten, die da nun mal austreten. Und darüber wird ja auch nicht gesprochen. Das ist ja auch, da sind wir wieder beim Schweigen. Darüber redet man ja genauso nicht, über Menstruation oder auch über Geburt an sich, also man freut sich vielleicht, wenn das Baby da ist, aber über den Akt dessen wird nicht gesprochen und das wird auch nicht gezeigt. Und das ist, irgendwie ist das abstoßend, obwohl das ja der Punkt ist, wo das neue Leben eigentlich in die Welt tritt. Und eigentlich ist das ein ganz zentraler Punkt und das liegt aber dann eben auch an unserem Kultur- und Wertesystem, dass wir darüber eben nicht sprechen, weil wir das irgendwann mal als ablehnenswert definiert haben. Es gibt ja auch im Moment die riesige Debatte, ob man in Werbungen für Menstruationsartikel mal das Blut rot macht und nicht mehr blau, weil Blut ist nun mal rot. Aber man macht es halt immer blau oder durchsichtig. Aus genau diesem Grund, das ist ein doofes Beispiel, aber es zeigt genau diesen Punkt, dass wir nämlich in unserem Kultursystem, in unserem Wertesystem das so definiert haben und dass sich auch das natürlich aufbrechen muss, dass das vielleicht irgendwann nicht mehr als eklig, sondern als ganz normal und natürlich und wertfrei, also man muss es ja nicht gut finden, aber wertfrei zumindest definiert wird, weil ich meine, aus männlichen Geschlechtsteilen können auch Flüssigkeiten austreten und das wird weniger als eklig empfunden, viel weniger. Also den Cumshot, da würde man in der Pornografie nicht sagen, oh, es ist eklig. Der hört da im Zweifelsfall rein.
Weil er so verkauft wird. Als müsste er das Action-Painting sein, das als Payoff funktioniert. Aber wenn wir genau bei diesem Thema bleiben, ist es so, dass bei diesen benannten Szenen gehört ja der Penis auch dazu, und zwar als Waffe. Und das finde ich ganz elementar, denn sowohl bei Baisemoir erscheint das in der Anfangsszene so, wie auch bei anderen Filmen, die jetzt gar nicht so explizit in den Bereich fallen, den wir gerade diskutieren, die aber auch zum Beispiel sexuelle Gewalt zeigen. Das Mädchen Käthe Tippel von Paul Verhoeven. Da ist es zum Beispiel so, dass sie ja auch geschändet wird. Das wird auch ganz explizit genauso thematisiert. Und der Täter hat danach eine blutige Erektion. Ja, also der steht dann da und das, man sieht das ganz deutlich, 1976 in Holland. Oder zum Beispiel in Irreversibel, auch ein Film, der in den weiteren Bereich des Rape-Revenge-Films ja reingehört, obwohl er die Logik ja in der Originalfassung umkehrt, ist es so, dass wir nach der gewaltsamen Misshandlung von Monica Bellucci auf unterschiedlichste Weise auch den blutigen Penis sehen, bei dem Täter. Also all diese Momente sind auch nochmal die Neudefinition des männlichen Geschlechtsorgans als eine mitunter tödliche Waffe. Und das finde ich auch wichtig dabei. Also es geht nicht nur um völlig nachvollziehbar um die Darstellung eben des Tabus, das weibliche Geschlecht quasi im Bild zurückzuholen überhaupt, in die den Blick auszuliefern, sondern eben auch das männliche Geschlecht als ein Zerstörungsorgan zu definieren, neu zu definieren.
I want you to say you're sorry.
Jetzt schieben wir mal das ganze Blut zur Seite, beziehungsweise warten wir dann auf The Neon Demon, wo das Menstruationsblut dann doch wieder eine große Rolle spielen wird, und kommen wir zu Art of Revenge im Originaltitel MFA, Master of Arts. Der Film ist aus dem Jahr 2017 von Natalia Leite. Milch, brasilianisch, glaube ich, mich erinnern zu können. ich habe es wirklich mit Namen, furchtbar. Bei dem Film geht es ein bisschen weniger brutal zu, dafür wird es doch ein bisschen Meta. Um was geht es in dem Film? Es geht um eine schüchterne Kunststudentin, so wird sie zumindest am Anfang eingeführt, Noelle, die irgendwie mit ihren Studierenden keinen so richtigen Anschluss findet. Auch der Professor ist wenig begeistert von ihren neuen Bildern. Das wirkt alles doch ein bisschen nachgezeichnet. Sie hat den letzten Schritt nicht gemacht. In einem Abend wird sie von ihrem Schwarm zu einer Party eingeladen, also ein Mitstudent, den sie doch irgendwie attraktiv findet, der auch sehr offensiv mit ihr geflirtet hat. Den findet sie irgendwie ganz toll, was ich wenig nachvollziehen kann, weil er eigentlich nur Stuss redet, so Künstler, Studenten, bla, dass er jetzt als so begabter Künstler doch eine andere Form finden muss. Nichts, was man nicht durchaus auch aus Berlin-Kontexten kennt. Trotzdem geht sie mit auf sein Zimmer und da beginnt auch erst alles ganz nett, wandelt sich aber dann sehr schnell. Sie wird von ihm vergewaltigt, was er allerdings gar nicht so wahrnimmt. Für ihn ist es einfach nur ein bisschen härterer Sex, den sie ja auch scheinbar genossen habe. Sie stellt ihn zur Rede, dabei fällt er von der Treppe und ist tot. Und damit beginnt sie einen Rachefeldzug. Sie rächt alle nicht gesühnten Fälle von Vergewaltigungen an den Hochschulen rings um ihren Wohnort. Das ist die Grundgeschichte, denn Twist oder die Bösartigkeit am Ende, die der Film durchaus einwebt, die werden wir weiter hinten, da werden wir sicherlich noch drüber diskutieren müssen, aber das reicht erstmal, glaube ich. Was ich ganz spannend fand, dass der Film, so viel kann man schon sagen, sehr an den bei uns noch im Kino erscheinenden Promising Young Woman erinnert. Also da muss man eigentlich nur den Trailer sehen. Eine große Ähnlichkeit und Auffälligkeit ist dieser Rachefeldzug, der sehr systematisch eben auf nicht nur den eigenen Vergewaltiger sich erstreckt, sondern eben darüber hinausgeht und dann eben so eine pinke Perücke. Also sind schon Ähnlichkeiten erkennbar. Interessanterweise wird dieser Film, also wird Art of Revenge irgendwie in dem Kontext nie erwähnt. Der Film kam nämlich irgendwie gar nicht so gut an. Man findet wirklich grauenvolle Filmkritiken. Unter anderem bei Filmstarts, da werde ich mich sicherlich im Laufe des Podcasts nochmal drüber aufregen, aber lassen wir das erstmal beiseite. Mir hat der Film durchaus wahnsinnig gut gefallen, weil er auf so vielen Ebenen das Thema ganz anders angeht. Wie habt ihr den Film empfunden, wenn wir erstmal so leichter einsteigen?
Also für mich lebte der Film von Francesca Eastwood, die eine für mich interessante Figur spielt, die einen sehr drastischen Wandel auch durchmacht. Ich finde, dass der Film mit der Ebene, dass sie eine Künstlerin ist, die eine künstlerische Stimme sucht, eine sehr interessante Metaebene eröffnet, die dann immer wieder auch bei ihren Taten mitschwingt. Also die Taten inszeniert sie auch, die haben etwas Performatives. Und diese Performances wirken dann so, als hätte sie durch dieses Trauma der selbsterlebten Vergewaltigung eine künstlerische, eine Pforte geöffnet, die dann auch den Film bestimmt. Und da gibt es einige ziemlich irritierende und verstörende Momente, also zum Beispiel die Hammer-Szene in der Dusche, ne? Also wo sie einen Vergewaltiger mit dem Hammer in der Dusche attackiert und was ihr nicht so ganz gelingt, also das läuft da aus dem Ruder, aber sie versucht es als so eine ultra coole Performance anzulegen, was dann auch die Inszenierung dankbar aufgreift. Solche Momente haben mir gut gefallen. Der Film hat dann durchaus etwas, hat ein bisschen was Belehrendes, aber das hat mich nicht gestört, weil er andere Intensitäten hat. Also für mich ist es ein Film, der ganz stark über die Besetzung lebt.
Also das, was Markus gesagt hat, da kann ich mich definitiv anschließen. Ich fand die Protagonistin, vor allen Dingen, weil sie eben diese Entwicklung durchmacht, hat den Film in weiten Teilen wirklich getragen. Ich glaube, hätte man die Figur anders A besetzt oder B anders inszeniert, hätte der Film nicht so funktioniert, wie er das hat oder tut. Darüber hinaus, eigentlich das, was du, Sebastian, schon angesprochen hast, eben die Metaebenen, die der Film mitbringt. Wenn man sich auf die einlässt, dann kann man sehr, sehr viel aus dem Film rausziehen. Also zum einen diesen ganzen Komplex oder Aspekt um den Punkt Kunst und Inspiration und Künstlerigkeit, Kreativität, auch Energie, die da gewonnen wird durch bestimmte Praktiken, die ja in Teilen wirklich auch ritualisiert am Ende werden, was dann Energie freisetzt, die dann künstlerisch umgesetzt wird. Das hat mich schon irgendwie mich persönlich abgeholt. Also ich habe das dem Film geglaubt, dass das so ist, auch wenn ich weiß, dass das was ist, was in den Kritiken auch ziemlich harsch angegangen wurde. Das sei nicht realistisch und das sei an den Haaren herbeigezogen. Würde ich das tatsächlich nicht so sehen. Also für mich hat das funktioniert.
Also du meinst diesen Moment, dass sie, als sie beginnt, Rache zu üben, als sie zur Rächerin wird, auch gleichzeitig zur Künstlerin wird, zu einer echten, richtigen Künstlerin, die auch die Anerkennung von ihrem Professor findet. Die Bilder werden düster, die Bilder zeugen dann von einer Wahrhaftigkeit, zumindest behauptet es der Film, die auch die Mitstudierenden trifft. Sie sind sehr ergriffen von den Bildern und das ist ja auch eine der Sachen, die sie am Ende bei ihrer Rede, sie wird ja von dem Professor auserwählt, vor den Studierenden und den Eltern zu sprechen und sie wählt ja eine sehr kunsttheoretischen Ansatz, dass sie von der Wahrheit der Kunst spricht und dass die ihre Mitstudierenden auch darum ringen sollen. Also nicht die Schönheit ist das Wichtige, sondern wahr zu sprechen oder wahr zu malen. Was ist das für eine Metaebene, die da eingebunden wird? Das wäre ja schon, wenn es keine Metaebene wäre und einfach nur zur Figur gehören würde, hätte mich das durchaus auch irritiert, aber ich hatte das Gefühl, dass der Film mehr erzählen will.
Also ich denke, das hängt direkt zusammen mit der Tatsache, dass die Opfer, die verstummen, ja, im System, dass die eine Stimme bekommen müssen, aber auf einer anderen Ebene, also auf der Ebene der Kunst. Und ich möchte an zwei Dinge im Film erinnern. Das eine ist so schön, als sie den Typ überwältigt hat und in diesem Sack dann so transportiert und ihr begegnet einer nachts auf dem Campus und sie meint einfach so Art Project und er so und ist also alles geklärt. Und das ist ja fast, es ist witzig in dem Moment. Und gleichzeitig gibt es sehr tragische Momente, wenn sie die Vertrauensdozentin besucht mit dem Vorwurf der Vergewaltigung und dann beim zweiten Besuch schon weiß, dass die quasi die Anzeige gar nicht aufgenommen hat, ne? Für ihre Mitbewohnerin damals und so weiter. Also dass diese ganzen Verschweigung, Ignoranz, Marginalisierung zu einem Verstoß Verstummen, einem bewussten Verstummen der Opfer führen. Und ihre Mitbewohnerin empfiehlt ihr das ja auch, ja, sich nicht zu äußern. Und das reagiert natürlich direkt auf einen Diskurs, der in den letzten Jahren durch verschiedene, auch medial aufbereitete, reale Ereignisse an Colleges und also Campus-Vergewaltigungen die bekannt wurden. Und gleichzeitig gibt es natürlich solche Phänomene wie die Fraternity Housing Initiation Rituale, also wo eben solche Studentenverbindungen dann Leute unter Drogen setzen. Das sind eigentlich Dinge, die lange bekannt sind. Also ich erinnere mich, dass in den Büchern von Bret Easton Ellis zum Beispiel Unter Null und Rules of the Game Rules of Einfach unwiderstehlich hieß das auf Deutsch, die Fortsetzung davon, dass diese Aspekte auch immer wieder so mitschwingen, aber tatsächlich nicht problematisiert werden, sondern halt einfach dem Zynismus dieses Systems an sich entsprechen. Und ich denke, auch da ist eine Systemkritik tatsächlich inhärent.
Ja, man könnte sogar sagen, und das wird auch in einem sehr, sehr empfehlenswerten Video-Feature von Mubi thematisiert über Promising Young Woman, den wir ja schon kurz, auf den wir hingewiesen haben, dass sich diese Form von Verbrüderung, dieser College-Verbrüderung auch in diesen College-Comedies, in diesen Filmen findet, bis hin, und das fand ich dann doch sehr entlarvend, zu einem Film wie Superbad, der ja von allen so sehr geliebt wird. Ich konnte mit dem Film seltsamerweise irgendwie nichts anfangen. Aber da gibt es auch eine Szene, in der der eine Protagonist sagt, das ist unsere Chance, denn dort sind die Frauen dann so besoffen, dass sie mit einem schlafen und sich dann darüber ärgern, dass sie mit denen geschlafen haben. Und die könnten wir sein. Genau diese Szenen oder genau diese Form von Übergriffigkeit in diesem Film ja dann ausgespielt wird. Also das ist ja auch was bei ihrem ersten wirklichen Opfer, der erste ist ja ein Unfall mehr oder weniger, auf das er angespielt wird. Sie kippt ihn ja K.O.-Tropfen ins Glas und er erstickt ja an seinem eigenen Erbrochenen. Also sie hilft ihm nicht und zieht ihm ja auch noch die Hose aus, lässt ihn in einer völligen Lächerlichkeit dort liegen. Mhm. Es geht schon auch immer darum, die Opfer zu inszenieren und bloßzustellen.
Genau, und das ist das, was ich vorhin meinte mit dem Film Open Season, der genau diesen Typus beschreibt, nur in einem bereits älteren Stadium. Also er sagt, dass dieses System so affirmativ ist, indem es die Täter schützt, dass sie einfach weitermachen, auch 20 Jahre später.
Jetzt gibt es ja auch diesen Einbruch des Satirischen, wenn sie in dieser feministischen Akademikerrunde sitzt. Das hat ja durchaus was Satirisches, oder? Oder wie habt ihr das wahrgenommen? Ich meine, der Film macht sich sehr, sehr lustig über diesen Frauenclub dort.
Wie habe ich das wahrgenommen? Also ich weiß, was du meinst mit satirisch. Ich habe es leider Gottes nicht als satirisch wahrnehmen können, weil es mir zu nah an der Realität ist, als dass ich das als Satire definieren würde. Weil es da ja auch um sowas Banales geht, wie wir machen einen Hashtag. Mir ist gerade entfallen, wie er heißen sollte, aber der Hashtag war dann die Lösung. Und der Nagellack, den man doch der Uni nahelegt anzuschaffen für die Erstsemester, damit die eben wissen, ob sie K.O.-Tropfen im Glas haben oder nicht. Also man kommt nicht auf die Idee, das Problem an sich irgendwie anzugehen, um mal Leute dazu zu bringen, einfach keine K.O.-Tropfen mehr ins Glas zu kippen, sondern man versucht, irgendeine ganz krude Lösung zu finden, ironischerweise über Nagellack. Also das hat ja auch eine seltsamen Wink wieder zu sowas girly, total femininen, weiblichen eben Nagellack. Und das ist dann die Lösung dafür, dass man nicht mehr vergewaltigt wird. Und das in Verbindung mit dem Hashtag hat mich schon an tatsächlich vorhandene Bewegungen erinnert, die, genau wie das der Film darstellt, wirklich gut gemeint sind. Und wie dieses eine Mädel dann auch sagt, na immerhin machen wir was. Wir machen irgendwas. Und wenn es nur ein Hashtag ist, aber wir machen was. Und die Uni oder das System macht halt nichts. Und dann ist man da drin gefangen und so machtlos, dass vielleicht das Beste und Einzige, was einem einfällt, ein Hashtag ist, auf Social Media. Und
Genau. Hashtag alles dicht machen.
So eine Art. Und ja, deswegen, ich konnte das leider nicht als Satire definieren für mich. Ich sehe das als zu nah an der tatsächlichen Realität. Also gerade in Bezug auf dieses Unisystem, was sich ja so, das wird ja selbst geschützt, also von sich selbst und von den einzelnen Komponenten da drin, dass das nicht so einfach zu stürzen ist. Und da ist dann wirklich die Frage, ob man realistischerweise über einen Hashtag diskutieren würde, bevor man gar nichts macht.
Sie, die Hauptfigur, appelliert ja an die und freut sich ja, sie ist ja selbst die Täterin, aber sie affirmiert ja diese Taten dann und sagt, es wird, sie ruft eigentlich zu den Waffen.
Naja, das ist so diese aktivistische Position, die sie dort hineinbringt. Ja, also sie ist die, die sagt, das wird nichts helfen, nur Gegengewalt hilft gegen Gewalt. Ne? Und das ist natürlich auch in anderen politischen Kreisen quasi so ein Streit. Ne? Also ab welchem Punkt tatsächlich Aktivismus in Gewalt selbst sich äußern muss, um überhaupt noch was zu bewirken, um überhaupt gehört zu werden. Das wird im Film durchaus als eine mögliche Antwort ja auch stehen gelassen, will ich mal sagen. Obwohl der Film selbst ja am Ende eine gewisse Form der Sicherheit wählt. Der Film bleibt ja nicht so kontrovers, wie er punktuell ist. Ne?
Könnte man das aber nicht auch ein bisschen anders lesen? Also ich hätte fast zu einer anderen Lesart, oder ich würde zu einer anderen Lesart neigen. Und zwar ist das ein Moment, wo sich so ein Larvenstadium oder eine mögliche Antwort anbahnt, die sie ja dann auch auslebt? Und in dem Moment, wo sie herausfindet, dass ihre Mitbewohnerin, die ihr ja vorher noch rät, sie solle überhaupt erst gar nicht zu ihrer Beratungslehrerin oder an zur Uni gehen und darüber erzählen, weil es zu einer Retraumatisierung führen würde. Also das System beginnt dich dann erst recht zu verschlingen, weil du eigentlich zur Täterin gemacht wirst? Was hast du getragen? Hast du Nein gesagt? Hast du wirklich Nein gesagt? Haben sie was getrunken? Und so weiter. Von dieser Freundin, von der Mitbewohnerin, erfährt man ja dann, dass sie ihren Namen gewechselt hat, weil sie selbst Opfer eines Übergriffes geworden ist, eines sehr drastischen Übergriffes, wie dann später über die Akte vermittelt wird. Man sieht ja dann die Bilder, also das geschwollene Gesicht, also sie wurde wirklich zusammengeschlagen. Und dann rächt sie ja genau diese Tat, woraufhin die Mitbewohnerin ja nicht sehr erfreut ist. Und sich dann ja umbringt. Das Opfer aber auf sich nimmt, sich selbst zu der, also die Täterschaft auf sich zu nehmen, weil es gibt ja noch etwas, was wir vergessen haben, es gibt noch so einen Cop-Plot, den ich vielleicht als den schwächsten Teil des Films erachten würde, den man ein bisschen zurückfahren hätte können. Mir wird dem Polizisten ein bisschen zu viel Raum gegeben, aber sei es drum. Auf jeden Fall sind die Polizisten auf den Fersen. Also Francesca Eastwood ist eigentlich so gut wie überführt und dann hinterlässt die von Liam McKendrick, die auch das Drehbuch geschrieben hat, die Mitbewohnerin Sky hinterlässt einen Brief, den allerdings die Protagonistin verbrennt. Und das ist ja, man könnte es lesen, als eine Abkehr von dem direkten Ruf zu den Waffen, weil das System sich selbst, also der Kreislauf der Gewalt hat sich enger gezogen und hat letztlich ein weiteres Opfer auf einer weiteren Ebene nach sich gezogen, nämlich Sky, die sich selbst umgebracht hat durch eine Gewaltspirale, die von ihr ausgelöst wurde.
Also, dass sie sühnt, indem sie das doch wieder auf sich nimmt. Ja gut, das stimmt durchaus. Aber das meinte ich eigentlich auch als, dass der Film damit auf der, auf einer ethischen Ebene eine Sicherheit sucht. Ja, er ist dadurch nicht wirklich kontrovers. Es ist nur, es hat so seine innere Logik und es hat seine Konsequenz und es macht ihre Figur auch sehr stark. Aber es ist immer noch eine Ebene, wir müssen ja bedenken, wir haben vorher über Filme gesprochen, über Rape-Revenge-Filme, die hochgradig immoralisch sind. Ja? Also die zum Teil völlig unverhohlen Sexualisierungen anstreben. Es gibt eine Szene mit expliziter Nacktheit in dem Film Act of Revenge, die aber eine Selbstermächtigungssituation ist eigentlich. Ne? Also, weil sie wächst ja quasi an diesen Taten und sie wird dann, sie erfährt sich neu und auch physischer. Ne? Könnt ihr das nachvollziehen, was ich meine? Dass die Szene vorm Spiegel auch. Ja. Spiegelmoment sowieso. Ja. Also der Spiegel ist ja immer quasi hochgradig aufgeladen, gerade in filmischen Inszenierungen. Und genau in dieser Situation, wir werden ja gleich auf der Neon-Leben kommen, wo Spiegel natürlich auch ganz wichtig sind.
Könnte man nicht sagen, dass diese Kunst, dass sie an der Kunst wächst, auch deswegen eingebaut wird, dass man der Falle entgeht, dass sie eben nicht an der Vergewaltigung wächst. Mhm. Sie wächst ja in dem Moment, wo sie eine Sprache dafür findet, für den inneren Dämon. Und das könnte man eigentlich dann auch zugunsten des Films wenden, entgegen aller Kritiker, die sagen, das sei in den Haaren herbeigezogen, weil es dann nämlich auch auf der Ebene, auf der Metaebene funktioniert, als erzählerischer Kniff. Es ist nicht die Vergewaltigung, die dich wachsen lässt, sondern es ist die Möglichkeit, eine Sprache zu finden, die deine Sprache ist, in der du das, was die Sprache, die eben andere geraubt haben, ich erinnere an 45, Miss 45, wir haben darüber ja gesprochen schon, dass das ein Topos ist, die Sprachlosigkeit. Und sie findet ihre eigene Sprache. Und damit, ich finde das eigentlich ziemlich clever, weil das ja auch dann in solchen Szenen auch mit so einer Konsequenz durchgezogen ist, dass sie auch, ich glaube, sie ist nicht nur vor einem Spiegel, sondern auch sie betrachtet ihre Bilder, wenn ich mich recht erinnere, in dem Moment auch. Sie wächst ja nicht nur im Selbstbewusstsein, sondern sie wird ja auch sexy. Also sie setzt ja ihre Verführungskunst ein, um diese Männer in die Falle zu locken. Die stellen sich dabei ja auch so dämlich an, also das Gehirn rutscht buchstäblich in die Hose. Sie macht das ja so dreist.
Ja, würde ich zustimmen. Ich fand noch tatsächlich den Aspekt der Performativität sehr erwähnenswert. Also nicht nur, weil Film an sich ja performativ ist und Kunst auch und Sprache auch. Und ich das Gefühl hatte, dass in dem Moment, wo diese Sprache halt verstummt, weil man kann in diesem System das nicht thematisieren sprachlich, man kommt damit einfach nicht weiter. Und dann schaltet sich die Kunst eben als Ausdrucksmedium ein, die die performative Kunst dann die Performativität der Sprache ersetzt. Und das Interessante ist, dass sie ja immer Bilder malt, auf denen Hände so ganz zentral sind. Also sie malt immer, vorher nicht. Vorher kommen, glaube ich, keine Hände vor auf ihren Bildern. Danach aber schon.
Genau, die kommen dann danach.
Morden, um jetzt trotzdem die Brücke zu schlagen, ist ja nun auch etwas, was man mit den Händen tut. Das wird ja auch gezeigt, dass die Hände da irgendwie sehr zentral sind. Und Kunst erstellen oder malen eben auch. Und ich finde, da erschließt sich für mich wirklich über diese Performance, also dass ich durch einen Akt, sei es des Sprechens, des Malens, des Tuens, Tötens, was auch immer, meine Realität neu konstituiere, egal ob das System um mich rum da mitspielt oder nicht, das mache ich dann für mich. Und das, finde ich, wird dann nochmal schön zusammengebracht. Also so habe ich das wahrgenommen.
Zeichnen Sie vorher nicht sogar lediglich Akte,
nackte Körper,
weibliche Akte, schöne nackte weibliche Körper und später fragmentiert sie ja die Körper. Also es ist ja nicht nur, dass sie Hände zeichnet, sondern die Körper werden auch fragmentiert. Und die Hand ist natürlich in dem Fall auch total überkodiert. Einerseits das Liebkosende und gleichzeitig das Tötende, das in dem Moment vollkommen unberechenbar vom einen in den anderen Modus umschalten kann. Also die Hand, die sich dir liebkosend um den Hals legt und dich streichelt, kann in dem Moment auch deinen Hals zudrücken. Und das ist ja auch etwas, was in dieser Vergewaltigungsszene so brutal ist. Dieser Täter schaltet ja von einem Moment auf den anderen um, stößt sie aufs Bett und scheint ein völlig anderer zu sein, während er vorher in einer kitschigen Highschool-Art sie küsst und das hat was Teenagerhaftes, auch für sie, weil sie total ungeübt ist darin. Es ist für sie ja auch womöglich das erste Mal seit einer Weile, dass sie überhaupt in die Nähe sowas wie einer Beziehung kommt oder einer erotischen Situation und dann passiert das. Und ich finde das schon bezeichnend, dass sie dann die Hand nimmt.
Ja, ich glaube, Intimität ist das, was du da irgendwie umschreibst, weil das fällt völlig mir jetzt gerade ein, genau. Weil du eben sagtest, das sind ja auch persönliche Orte, der Lockerroom, die Toilette, das Schlafzimmer mit dem Bett, das sind ja eigentlich Orte, in denen wir alleine oder zu zweit intim sind. Und die Hand oder die Hände sind ja das Werkzeug, was wir nutzen, um Intimität unter anderem auszuleben oder gegenseitig uns zu geben. Vielleicht ist es das.
Ja, völlig richtig. Das ist das. Ich glaube, das bringt es ganz gut auf den Punkt. Intimität. Das habe ich irgendwie versucht zu umschreiben, aber dieser Begriff bringt es auf den Punkt. Dass es in diesem Film schon wirklich auch um diesen Umschlagsmoment des Intimen und das damit auch um Schutzlosigkeit geht, weil ja auch der Ort, an dem man sich tagtäglich bewegt, die Universität, wo man ja eigentlich wachsen soll, zu einem Ort der Unsicherheit wird. Also das wird, finde ich, auf ganz vielen Ebenen in diesem Film so durchgespielt. Wenn man, je länger man drüber nachdenkt, desto tiefer wird auch dieser Film. Was mich gleichzeitig dann eben verwundert, wie wenig dieser Film auf diese Art und Weise rezipiert wurde und wie schnell dort so bestimmte Vorurteile gegriffen haben. Bis hin zu dem Vorurteil, als Genrefilm ist er eben nicht hart genug und als Arthouse-Film nicht metamäßig genug. Ich finde, dass er aus beiden Elementen das Richtige zusammensetzt und daraus schon etwas macht, wo ich denke, man könnte darüber nachdenken, ob der Film nicht einfach zu früh gekommen ist und womöglich, wenn er heute zur selben Zeit wie Promising Young Woman erschienen wäre, ähnlich rezipiert werden würde.
Naja, es gibt ja offensichtlich einen Unterschied, der schon im Trailer von Promising Young Woman deutlich wird, nämlich, dass dieser Film seine Poppigkeit total exponiert. Zumindest wirkt das zunächst so. Und das macht ja Act of Revenge nicht so. Also der hat wirklich eher diesen Autorenfilm-Touch oder Indie-Film-Touch. Der wirkt wirklich so wie, ich möchte auf Sundance laufen und so und Anerkennung bekommen und menschliche Botschaften vermitteln. Ich sag nicht, dass er das so macht. Er bietet schon mehr, aber er wirkt schon anders. Also er ist in einer anderen Film Tradition zu sehen. Und deswegen ist, glaube ich, diese Kunst-Meta-Ebene, über die wir jetzt relativ lange gesprochen haben, auch so irritierend für ein Publikum, das gerne so einen Reißer dann sehen würde. Ne? Und das ist aber quasi bei all den Filmen, die wir jetzt erwähnt haben, ja nicht der Fall, außer natürlich I Spit on Your Grave, der ja wesentlich generischer dann tatsächlich ist. Ne? Aber jetzt musst du uns endlich verraten, was du dir bei A Neon Demon gedacht hast in diesem Zusammenhang.
Das ist auch der perfekt gewählte Übergang, nämlich warum die Kunst so irritiert. Genau diese Kunsthaftigkeit, die Nicholas Winding Refn, der Regisseur von Neon Demon, hier wirklich auf die Spitze treibt. Das hat ganz viele Kritiker und Kritikerinnen irritiert. Das ist nach wie vor, The Neon Demon ist nach wie vor ein Film, der völlig unter Wert läuft, der völlig teilweise in Grund und Boden kritisiert wird, weil er angeblich eine reine Form, eine leere Form sei, nichts zu erzählen habe. Dem werden wir hoffentlich heute einiges entgegnen können. Warum The Neon Demon? Bevor ich das beantworte, ganz kurz die Geschichte von The Neon Demon. Der Film erzählt die Geschichte einer naiven 16-Jährigen, die nach L.A. reist, um dort Model zu werden. Und alles läuft wie am Schnürchen. Sie kommt zu einer Agentin, die sofort sagt, du wirst berühmt werden, du hast dieses gewisse Etwas. Sie lernt sehr schnell auch scheinbare Freundinnen kennen, eine Stylistin, Ruby, die sie einführt in diese Glamour-Welt, also sofort in faszinierende Clubs mitnimmt. Und sie läuft auch bald für die besten Designer und wird von den besten Fotografen fotografiert. Je weiter sie aber nach oben steigt, desto größer wird der Neid der anderen Models, weil Jessie etwas besitzt, was die anderen nicht besitzen. Scheinbar eine reine, absolute Schönheit, die alle Menschen verzaubern, als wäre sie die Sonne, die in einen Raum voller Winter eintritt. Oder so ähnlich wird das in dem Film ausgedrückt. Warum diesen Film, in dem es scheinbar ja erstmal nicht um Female Revenge geht? Auf der ersten Ebene, finde ich, hat der Film etwas, nämlich, dass er den weiblichen Blick sehr in den Vordergrund legt und etwas, was wir auch vorher schon besprochen haben, nämlich die Mittäterschaft auch des Weiblichen an dem, was man Rape Culture nennt. In dem Film gibt es nämlich durchaus das Anklingen von Rape and Revenge Film beziehungsweise von Vergewaltigung. Die Figur, die von Keanu Reeves gespielt wird, derjenige, dem das Hotel gehört, in dem Jesse lebt, vergewaltigt ein Mädchen, die im, oder eine junge Frau, die in dem Zimmer neben Jesse wohnt. Sie fürchtet sich auch vor dem, er ist übergriffig, er redet auch von jungen Frauen, die eine Lolita-Sexiness haben. Und es gibt auch eine Szene, womöglich eine Traumszene, in der Jesse von einem Messer oral penetriert wird. Ein Bild, das man in vielen Filmen findet, auch eben in I Spit on Your Grave, wo die Protagonistin eben ein Fellatio in einem Pistolenlauf ausüben muss. In diesem Film sehe ich ganz viel von einer Struktur und einer anderen Lösung, also auf ein Nachdenken darüber, wie die Struktur selber funktioniert und womöglich auch sich selber auslöscht. Meine Idee wäre zu sagen, und neben den ganzen Genre-Thematiken, die Reven da aufnimmt, dass Jesse so etwas wie eine Rache auf einer strukturellen Ebene, also zu einem Geist wird, der die anderen verfolgt. Sie wird ja aufgefressen am Ende von den Models und eines der Models kommt damit nicht klar und bringt sich dann dadurch selbst um. Und die Frage ist, wenn sie die Schönheit ist, ob dieses Gier nach der Schönheit nicht auch eine Falle ist, in die partizipierende Struktur der Weiblichkeit an der Rape Culture hineintappt.
True beauty is the highest currency we have.
Ich finde ja wichtig, dass man bei Winning Refn immer wieder feststellen muss, dass seine Filme ja weniger aus der Realität schöpfen als aus dem Kino eigentlich. Also speziell aus dem Kino, nicht aus anderen Künsten unbedingt, das am Rande vielleicht, aber eigentlich auch nur dann, wenn diese Künste bereits schon mal kinematografisch vorgedacht oder neu durchdacht wurden. Er scheint damit zunächst mal in der Tradition postmoderner Filmemacher wie Quentin Tarantino zu stehen, was aber auch nicht stimmt, denn die Filme von Refn haben ja so eine Art fast sakrale Ernsthaftigkeit und Neon Demon ist kein ironischer Film, es ist kein Film, der in irgendeiner Weise uneigentlich wirkt, sondern der das schon so meint, wie er es zeigt und der Neon Demon ist in diesem Film auch präsent und wir sehen auch, wie er geboren wird, nämlich in dieser Modenschau-Sequenz, wo sie auch eine Persönlichkeitsveränderung durchmacht, wo sie auch vervielfältigt erscheint innerhalb eines gespiegelten Dreieckkonstrukts, das auch wieder das Dreieck der Frauen spiegelt, diese Dreifaltigkeit, diese Negative, in deren Bann sie gerät. Und ich finde, dabei ist Refn ist ein Künstler auf einer anderen Dimension verglichen mit den beiden Filmen, die wir jetzt hauptsächlich auch besprochen haben. Denn bei ihm funktioniert das einen Schritt weiter erst. Ja, also ich verstehe das, was du meinst, warum du den Film in diesem Kontext siehst. Und das stimmt auch. Aber er ist es bereits auf einer reflexiven Weise. Er ist es nicht auf einer direkten Weise. Ein Film wie Art of Revenge ist sehr direkt. Ja, der mag seine Reflexionsebene auf der Kunst finden. Aber der ist als Film sehr direkt. Neon Demon ist ein Film der zweiten oder dritten Ordnung, wenn man so will, wenn man so Baudrillard-artig damit arbeiten würde. Und insofern ist es so, dass er auch nicht mit Weiblichkeit, sondern mit Weiblichkeit in Anführungsstrichen arbeitet. Und das nicht, meine ich nicht ironisch, sondern mit einer quasi medialen Konstruktion von Weiblichkeit bereits arbeitet, die dann entsprechend vorgeführt, überhöht und dekonstruiert wird. Also ich würde wirklich so weit gehen, Neon Demon ist tatsächlich auch meiner Meinung nach eine der ganz großen künstlerischen Filme der letzten Jahre und Jahrzehnte vielleicht, weil er es schafft, aus der Filmkunst heraus selbst etwas Neues auf mehreren weitergehenden Ebenen, dahinter gelagerten Ebenen, etwas zu reflektieren. Und deswegen sprechen wir eigentlich über ein abstrakteres Phänomen als vorher.
Und das ist genau das, was mich daran interessiert, weil ich finde, er kommt dadurch auch an eine Struktur oder an etwas, was mich als also mich philosophisch interessiert, nämlich wie funktionieren diese Dynamiken, welche Rolle nehmen solche abstrakten Begriffe wie Schönheit ein, welche Rolle spielt das gern zitierte Male Gaze im Verhältnis zum Female Gaze, weil das Auge, das Blicken, das gespiegelt werden durch den anderen eine so präsente Rolle in diesem Film spielt, dass ich das Gefühl hatte, man muss diesem Thema auch noch irgendwie von einer anderen Seite begegnen, weil man sich sonst sehr, sehr schnell im Kreis dreht und sich einer immer gleichen Plotstruktur annähern muss, die mal hier und dort ein bisschen variiert wird, während es total reizvoll ist, aus diesem Film, der immer nur als La Pour La gelesen wird, wo sich ein Regisseur austobt an seinem eigenen Fetisch der Farbigkeit, da einen anderen Sinn zu finden und dass er durch die Formen und auch durch die filmhistorischen Formen, die er aufgreift, hindurch erzählt. Das finde ich extrem reizvoll, weil es schon sehr viel mit Übergriffigkeit zu tun hat. Buchstäblich natürlich in der Figur von Ruby, die ja dann eine sich an einer Toten vergeht.
What's it feel like?
Und das ist ja auch übrigens der einzige und erste Film, der eine explizit weibliche Protagonistin definiert im Werk von Refn, der ja sonst wirklich dezidiert männlich ist, der alter Egos sich konstruiert, der ja auch nicht müde wird zu betonen, das ist er, das ist in Bronson ist er, in Valhalla Rising ist er, was dann Mads Mikkelsen zu einem Lachanfall brachte. Auf jeden Fall ist es so, dass er auch in Neon Demon sagt, ich wollte mich mit einem 16-jährigen Mädchen identifizieren, mich fragen, wie sie das erlebt, diese Welt des Angeblicktwerdens. Und Leo, mich würde mal interessieren, wie hast du denn diese Fotosession-Szenen erlebt? Ich fand zum Beispiel die goldene Session extrem übergriffig irgendwie.
Definitiv, ja, übergriffig ist das richtige Wort. Also dieser Fotograf, der ging für mich gar nicht. Also es ist super gut inszeniert. Ich fand ihn so unangenehm. Ich fand ihn so, obwohl es mich ja überhaupt nicht betrifft. Ich bin ja nur Voyeur, ich gucke ja nur zu. Aber auch auf mich war dieser Fotograf eine wahnsinnig unangenehme Person, die selbst mir als in meiner sicheren Position auf meinem Sofa viel zu nahe kam und auf eine unangenehme Art und Weise nahe kam. Also ich wollte den gar nicht so nah in meinem Wohnzimmer haben eigentlich. Das ist das eine. Von daher ist, glaube ich, Übergriffigkeit das richtige Wort. Also für mich geht es in dem Film tatsächlich auch primär wirklich um Begehren und um Aneignung. Ich glaube, Aneignung ist noch ein ganz wichtiger, zentraler Begriff. Es geht immer um Aneignung. Also dieses Aufessen ist ja auch eine ganz extreme Form von Aneignung, oder Bluttrinken ist eine ganz extreme Form von Aneignung. Und es geht halt darum, diese Schönheit, dieses Abstrakte, nicht Greifbare, eigentlich vielleicht in sich selbst gar nicht existente, weil Schönheit ist ja nur ein Konzept, es ist ja kein Ding, ja. Was man greifen könnte, das sich anzueignen. Und das natürlich dann die Frage, wie eignet man sich etwas an, was an sich überhaupt keine Form hat, was keinen Körper hat, was gar nicht greifbar ist.
Das durch ist ein Einverleibung.
Durch Einverleibung, genau. Also durch eine extreme Form von Übergriffigkeit, physischer Übergriffigkeit sogar. Und für mich ist das, für mich ist das auch ein wahnsinnig queerer Film, muss ich sagen. Absolut. Ja. Also nicht im Sinne von, er macht die ganze Zeit Queer Gays oder so, das meine ich nicht, sondern im Sinne von, es ist nicht heteronorm, es ist nicht normativ. Und in diesem Sinne ist es total queer. Und diese Form der queeren Aneignung finde ich wahnsinnig faszinierend. Also gerade weil, nicht obwohl sie übergriffig ist, sondern gerade weil sie übergriffig ist, wegen der Art, wie das inszeniert wird mit den ganzen filmischen, ihm zu, als Regisseur oder als Auteur zugeordneten Stilmitteln.
Das finde ich einen ganz wichtigen Punkt, weil das muss mal gesagt werden. Reven ist auf seine Weise in seiner Karriere mehr und mehr zu einem queeren Filmemacher geworden, dessen Kino tatsächlich einen Dreh weitergeht, sodass er von einem anderen Winkel in die Filmkunst vordringen kann. Und das ist vielleicht nicht im Sinne der populären Definition von Queer Theory. Das ist, glaube ich, uns allen klar. Das spielt für mich aber keine Rolle. Mhm. Weil ich habe vor einigen Jahren auf einer Konferenz über Giallo-Filme die These vertreten, dass, der italienische Giallo-Thriller selbst Eigenschaften eines queeren Kinos besitzt und auffällig häufig zum Beispiel Fluidität von Geschlechtern bei der Identität von TäterInnen und so weiter praktiziert und auch in dem Stil. Und da sind wir wieder bei Neondemon, denn der zitiert ja die überbordende Farbdramaturgie des Giallo-Thrillers und zwar vor allem von Argentos Filmen in diesem Fall auf eine Weise, die wirklich es möglich macht, Filmkunst für sich neu zu erfahren, also das Performative dabei auch neu zu erfahren. Und das alles, würde ich sagen, ist eine sehr spezielle Form von queerem Kino. Also das sehe ich ganz genauso. Das finde ich super gut, dass du das sagst. Ich wäre jetzt nicht drauf gekommen, aber es liegt total nah.
Jetzt fällt es mir schwer, jetzt habe ich zwei Abzweigungen vor mir, weil Markus die Vorlage gegeben hat, die den Giallo da noch ein bisschen mehr reinzubringen und vor allem auch das Suspiria Remake, weil ich finde, da gibt es vor allem in der Figur der Aneignung einer Verjüngung oder einer jüngeren weiblichen Protagonistin durchaus Ähnlichkeiten. Also das finde ich an dem Remake ja so interessant. Ich bezeichne das ja immer als eine Art Psychoanalyse des Originals, wenn das Original sehr körperlich ist und sehr über die Ästhetik kommt, ist das Remake von Suspiria ein sehr, sehr verkopfter Film, der ganz viele Thesen in Bewegung setzt. Und da musste ich dann doch sehr daran denken, weil die Lesart, es gibt so eine Lesart, dass eben diese drei Frauen, diese zwei Models und vor allem Ruby, die ja dann später auch oberkörperfrei läuft und sehr speziell tätowiert ist, als eine Art Hexe interpretiert wird. Auch das Haus erinnert sehr an das Haus in Argento's Suspiria. Dass es eine Art Hexenkult ist, eine Verjüngungskur, das Blut zu trinken. Das ist schon super, wie er diese Dinge einwebt, ohne dass sie sofort erkennbar sind und dass man sie lesen kann, aber man kann es auch sein lassen und der Film entfaltet trotzdem eine unglaubliche Wirkung. Ich kriege jetzt aber die Abzweigung zur anderen Seite noch, weil dieses Konsumieren ist ja ein Konsumieren der absoluten Schönheit, wie sie der Film behauptet. Der Film behauptet ja nicht, dass die Schönheit eine Konstruktion ist, sondern er behauptet ja, dass dieses junge Mädchen die Schönheit besitzt. Das ist ja die explizite Behauptung des Filmes. Mhm. Der Moment, wo der Catwalk, der erste Walk, den sie macht, vor den Augen dieses Designers, der sich vorher für keine einzige interessiert und sie kommt, und das ist ja wahnsinnig gut gespielt von dem Schauspieler, sie kommt und er ist so gerührt, dass er fast wie ein kleines Kind da sitzt und der Blick auf sie hat überhaupt nichts Männliches, sondern etwas total Unterwürfiges. Während sie von den Frauen in dem Film, in der Szene im Club, die ganze Zeit auf eine unfassbar bösartige Weise angeguckt wird von den anderen Models, sie wird eigentlich von denen nie auf eine nette und schöne Art und Weise angeguckt, sondern immer neidvoll angeguckt. Und das ist das, was mich interessiert an dem Film. Denn Schönheit ist ein Konstrukt, der Film behauptet aber etwas anderes. Und diese Struktur muss quasi von diesen Models konsumiert werden und aufgenommen werden. Und diese bringt dann am Ende eines dieser Models um.
was dann ja eine sehr indirekte Form von Female Revenge ist, für, also Strafe für Begehren, könnte man ja fast sagen, ja. Aber auf so einer abstrakten Ebene, dass das wirklich, ja, der Film ist ein Metakommentar zu dem ganzen Themenkomplex, den wir jetzt entwickelt haben.
Ja. Er bricht ja das Auge am Ende, bevor sie sich den Bauch aufschlitzt. Mhm. Das Auge blickt die andere an, die es dann ist. Man müsste das mal auch an der Geschichte des Auges von Bataille durchspielen, wo das Auge ja in die Vagina einer Frau eingeführt wird. Also die Übersichtbarkeit, man könnte sagen, auch eine Metapher des Obszönen. Und diese Szene ist ja so. Es haben Leute im Kino gelacht, aber sie ist ja überhaupt nicht witzig gemeint. Sie ist ja todernst gemeint. Nee. Also das Auge zu essen, sich nicht anblicken zu lassen. Und dann endet der Film aber ja in einer. Ich spiele das mal zurück. Wie endet der Film denn? Was ist das für ein komisches Ende, diese komische Landschaft, die er filmt, und eine Frau, die von hinten zu einem Pops. Es wirkt ja wie ein Popsong am Ende, den er als Ende wählt. Was ist das? Was macht er da? Da rätsel ich, seit ich den Film zum ersten Mal gesehen habe.
Also ich denke, dass der Film auch immer wieder Fallen enthält, die uns dazu verleiten, ihn einfach als einen Kommentar zum Schönheitskult der Werbung und der Modelszene und der Modeszene zu sehen. Und dass man auch immer wieder mit unterschiedlichen Strategien innerhalb des Films konfrontiert ist. Und ich glaube, es wäre schwierig, eine kontinuierliche Logik hier zu fordern von der Inszenierung, sondern er hat ja etwas Zyklisches. Also er verweist damit wieder auf frühere Momente, die auch, also er hat ja mehrere Songs innerhalb dieses Technoiden-Soundtracks platziert. Der Film hat etwas sehr Poppiges, aber er hat eben diesen hontologischen Pop, ja, um mit Mark Fisher zu sprechen, also quasi eine Form von futuristischem Retro-Pop, ja, der die Geister der Vergangenheit in die Zukunft projiziert, um daraus eine momentane Gegenwart zu beschwören. Und das ist im Grunde die Strategie, mit der ganze Film inszeniert ist. Und der Film zerfällt ja auch. Viele kritisieren das ja. Ja, da kommt sie in das Zimmer und da ist das Motel und dann ist dieser Puma da plötzlich. Und welche Rolle spielt eigentlich Keanu Reeves? Und der steht gar nicht auf dem Plakat und man ist ganz erstaunt, dass der Keanu Reeves dann plötzlich vorkommt. Und dann denke ich mir, ja, der Film ist voller extremer Fallen. Es ist ein Film, der ein vorreflexives Publikum buchstäblich verachtet, ja, also und sich schlecht fühlen lässt, ja. Das ist also wirklich ein Feel-Bad-Film für ein kommerzielles Filmpublikum. Und von daher, also meine Antwort darauf ist das, ja. Also man muss eher gucken, woran knüpft er zyklisch an. Denn auch die ganze Symbolik des Films, ja, also die Art und Weise, wie er mit den Dreiecken, wie er mit dem Farbcodes umgeht, wie er mit dem Hakenkreuzmotiv umgeht, also das auf der Tapete dann später nochmal explizit vorkommt. All diese Dinge sind Spuren, die er immer wieder aufgreift und die aber auch, wenn man den Film rituell neu sieht, ja, also ich habe ihn jetzt 5-mal gesehen oder sowas, und ich werde ihn immer wieder sehen, auch sich immer wieder neu erschließen. Und das ist ja das große Faszinosum an solchen Filmen. Ne?
Diesen Hinweis auf, dass der Film ständig Fallen stellt und auch zerfällt, das nimmt der Film ja selber auf. Der Boyfriend von ihr sagt ja an einer Stelle, als sie quasi verwandelt vor ihm steht, wer bist du eigentlich? Also wie aus heiterem Himmel kommt diese Frage, dass eine Figur im Film die andere Figur selbst nicht mehr erkennt. Der Film legt das die ganze Zeit offen, dass er sehr, sehr frei mit den Figuren umgeht, weil sie ja auch keine Psychologie haben. Diese Figuren sind reine Äußerlichkeiten. Ich finde auch, dass der Film bei aller Schönheit, die er hat, sowas Asexuelles hat, bis auf dann am Ende so eine, wo er den Tötungsakt sexueller auflädt. Aber bis dahin sind die Körper einfach Oberflächen.
Wenn ich das sagen darf, ich glaube, er ist besessen von Jenna Malone, die Ruby-Darstellerin. Ich glaube, dass Refn Also ich, das ist mein subjektiver Eindruck, vielleicht liegt es auch an mir, aber das möchte ich nicht diskutieren. Der nekrophile Akt ist hochgradig sexualisiert. Hochgradig. Ja, unglaublich, ja. Und wenn sie badet, in dem Blut badet. Also Jenna Malone ist eine sehr spezielle Darstellerin und die hat eine sehr spezielle Rollengeschichte auch, die dem vorangeht. Ich erinnere an Tribute von Panem und den Aufzugstrip. Ja. Und dann gleichzeitig innerhalb dem Werk, des Werks von Refn wird sie ja später diese Anwältin für pädophile Opfer, die dann die Tötung der Täter mit veranlasst und gleichzeitig eine UFO-Kommunikation vornimmt, besessen wird in der Serie Too Old to Die Young, ne? Und dann wieder zur Mensch zu werden scheint, aber immer in dieser Form des Halbtranszendenten sich bewegt. Und ich habe irgendwie das Gefühl, es ist also, Jenna Malone muss eine Aktrice-Fetisch sein für ihn.
Ich würde an der Stelle nochmal einhaken wollen, weil genau das, was Markus jetzt beschrieben hat, ist ja eigentlich das Queere. Das ist ja genau das queere Moment von nicht nur von dem Film, sondern von dem kompletten Gesamtwerk. Und das finde ich auch in keiner Sichtweise asexuell. Also gerade bei Neon Demon ist es vielleicht sehr clean. Also es gibt so einen großen Gegensatz zwischen ganz viel Blut und Schändung von Toten und so, Dingen, die überhaupt nicht clean sind. Und einer sehr clean, geradlinigen, so einer Retro-Ästhetik eben. Und im Zuge dessen ist das eine völlig andere, nicht normative Art von Sexualität, also auch eine total queere Art von Sexualität. Und das ist für mich nicht gleichzusetzen mit einer Abwesenheit von Sexualität, also einer asexuellen Lesart, sondern es ist einfach anders als das, was wir kennen. Also es ist halt eben queer.
Ja, das finde ich interessant. Ich habe das in der Tat ein bisschen anders wahrgenommen, weil ich da vielleicht den Fokus ein bisschen zu sehr auf Jessie gelegt habe, die natürlich eine Jungfrau sein muss. Sie muss rein sein. Ich glaube, dass das auch zu dem Konzept der Schönheit bei ihr gehört. Sie ist so etwas Unschuldiges. Das wird ja auch immer in Kontrast gesetzt, beispielsweise zu dieser Konstruktion des einen Models, die ja dutzende Schönheitsoperationen hinter sich hat, die konstruiert ist, die, die nichts Metaphysisches hat. Also sie ist wirklich ein Geheimnis für diese Menschen dort. Und das spiegelt sich ja auch in dem Monolog wieder, den sie am Ende dann auf diesem Sprungbrett hat, dass er so brillant gefilmt ist, dass es aussieht, als würde sie schweben, als würde sie über, würde sie in der Luft schweben. Und dann ist sie ja im Endeffekt vom Dämon schon besessen und sagt schon, meine Mutter sagte, ich sei ein gefährliches Mädchen. Warum bin ich gefährlich? Nur weil ich schön bin, weil ich etwas bin, was alle begehren. Und da hatte ich das Gefühl, es geht dann nicht so sehr um eine Sexualität, die da begehrt wird, weil sie hat gar keine Sexualität, sondern etwas ganz Reines, eine bestimmte soziale Funktion, mit der man auch in der Gesellschaft hierarchisch nach oben rücken kann, in diesem Spielfeld des Model-Business auch eine Rolle spielen kann, mit den besten Fotografen arbeiten kann, aber auch alle Gewalt, alle Übergriffe irgendwie hinnimmt. Und das fand ich dann eben diese Schnittstelle, die mich interessiert und über die man sicherlich noch länger nachdenken muss, dass ich da ganz viel reflektiert sehe an einer Falle oder an einem Mitstricken, an dem Begehren von einer solchen reinen Schönheit, die natürlich auch etwas mit diesem sehr misogynen Bild der Heiligen und der Hure zu tun hat. Dass dort, sie wird so als die Heilige stilisiert, die dann aber beschmutzt, dann einverleibt wird von den Schmutzigen, von denen, von nicht umsonst hat sie dann, ist die Ruby tätowiert, also die Haut von ihr ist beschmutzt. Also nicht, dass ich das jetzt als Beschmutzung sehen würde, wir sind ja alle drei tätowiert.
Nein,
aber,
das, nein.
In dem Film ist das durchaus als... Nee, Markus überhaupt nicht. Ja, das können wir hier wirklich mal so bestätigen. Also hier auf Band jetzt bestätigt, Markus Stiegelecker ist nicht tätowiert. Aber Nicholas Winding Refn macht es so ähnlich wie David Lynch, dass er so komplementäre Momente in seinem Film hat. Und einer dieser Komplementärmomente ist auf jeden Fall, das Tätowieren gegen die reine Haut zu stellen.
Ja, ja. Zumal beim Tätowieren ja auch immer Blut unter der Haut verbleibt, was ja das Argument dafür ist, warum das unrein ist. Also da sind wir eigentlich wieder beim Thema Blut. Was mir jetzt, oder der Begriff, der mir jetzt in den Kopf kam, als du so sprachst, war der Begriff des Fetischs. Weil eigentlich ist ja viel von dem, was wir da sehen, wahnsinnig fetischisiert. Also auch die Tatsache, dass sie Jungfrau ist und dass sie so rein ist und dass das so begehrt wird und dass das alles so ist, wie es ist, und dass so viel Blut fließt und die Art, wie es inszeniert ist und so weiter, das ist ja eine wahnsinnige Hinwendung zu einer fetischisierten Art der Darstellung, sowohl visuell, ästhetisch als auch inhaltlich.
Und auch das würde ich der queeren Natur dieses Films zumessen, weil in meiner Definition des Begriffes queer ist Fetischismus voll enthalten. Und als künstlerische Strategie sieht man es selten in dieser reinen Form wie bei Winning Refn, finde ich. Also auch so eingestanden. Denn im Grunde kann man sagen, klar hat ein Film wie Drive das auch schon, aber er ist da radikal geworden mit Only God Forgives, Neon Demon und Too Old to Die Young. Das sind total fetischistisch durchkonstruierte Werke. Und ich finde das vollkommen legitim. Das wird ja manchmal als Schwäche davon gesehen. Ja, er verfilmt da seine Fetische oder sowas, ja. Aber das ist eine unglaubliche Stärke, ja, weil er so radikal und konsequent damit umgeht. Im Endeffekt muss man sagen, Steven Spielberg verfilmt auch seine Fetische und Stanley Kubrick am Ende auch. Aber das ist eine andere Art von Kino, die daraus entsteht. Und Refns Kino ist auf einer nächsten Stufe tatsächlich, und das mag durch die Postmoderne gefiltert sein, ja, durch das postmoderne Kino gefiltert sein, aber er ist auf der Ebene, dass das Kino sich aus sich selbst heraus neu gebärt und sich dabei auf einer nächsten Ebene selbst reflektieren kann. Ja, und das entsteht durch diese radikale Fetischisierung auf der Bild- und Tonebene.
Und das ist dann auch der Zyklus wieder.
Ja.
Also da schließt es sich.
Ja, ja, das ist der Zyklus, genau.
Mit dem könnte man doch eigentlich jetzt den Podcast beenden, weil es ein Aufruf auch ist, sich nochmal intensiv mit diesem Regisseur auseinanderzusetzen. Das werden wir sicherlich auf die eine oder andere Weise auch nochmal tun. Finde, dass ich am Ende jetzt durchaus mehrere Stränge gezeigt habe, nämlich auch, dass alle Filme auf ihre jeweilige Art, die sich mit diesem Female Revenge-Thema auseinandersetzen, die versuchen, strukturelle Momente einzubauen. Auch bei einem Film, bei dem man es am wenigsten erwartet, nämlich A Spit on Your Grave, in der Neuverfilmung schon Momente gibt, in denen eine mediale Reflexion einbricht in den Film. Es spielt sich sicherlich nicht auf so einer Metaebene ab, sondern versucht über eine Ästhetik der Drastik dem Ganzen etwas abzugewinnen. Aber diese Filme sind, wenn man das vielleicht stehen lassen kann, als These, die man irgendwie fest in den Griff bekommen hat, es ist nicht möglich, diese Filme einfach ad acta zu legen und zu sagen, sie würden eine misogyne Struktur affirmieren. Ganz im Gegenteil, sie arbeiten sich, glaube ich, auf sehr subversive Art und Weise, auf gelungene oder weniger gelungene Art und Weise mit dieser Struktur, die darunter liegt, unter dem bloßen Übergriff. An dieser Struktur arbeiten sie sich ab. Und insofern wäre der Appell von meiner Seite, sich mit diesem Kino nochmal intensiv auseinanderzusetzen und diese Lesart, die zu ihrem eigenen Klischee geworden ist, mal beiseite zu schieben, weil man dann, glaube ich, noch mal sehr viel lernen kann. Und wenn der Film A Promising Young Woman ins Kino kommt und dazu führt, dann ist da schon einiges gewonnen. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Leo. Es hat mal wieder sehr viel Spaß gemacht, nachdem wir ja schon sehr intensiv über eine sehr kontroverse französische Regisseurin gesprochen haben, Catherine Breillat. Heute wieder ein sehr kontroverses Thema, aber das ist ja auch ein bisschen dein Thema. Und es ist immer wieder eine große Freude, mit dir zu sprechen. Und es ist auch immer wieder eine sehr große Freude, mit dem untätowierten Markus Stiegelegger zu sprechen.
Ja, mir natürlich auch. Also es hat mir sehr viel Spaß gemacht mit euch.
Ja, gleichfalls.
War sehr gut. Wir wünschen einen schönen guten Morgen, einen schönen Abend, eine schöne Autofahrt, wie auch immer. Den Podcast kann man ja immer hören. Zu jeder Tageszeit und zu jeder Situation. Tschüss.